Hallo und herzlich willkommen hier auf Radio Rheinwelle 92,5. Heute ist der 28.05., der vierte Mittwoch im Monat, und das bedeutet, heute gibt es den Fnordfunk hier auf dem Sender. Im Studio sind Tanjev
und Erik.
Hallo, dich muss ich mal ein bisschen lauter machen. Unser Thema heute ist Defective by Design. Eigentlich ist das ja ein deutsches Radio, aber uns ist keine knackige deutsche Übersetzung eingefallen. Defective by Design heißt ungefähr so viel wie kaputt konstruiert.
Ja, Sachen, die von Anfang an eigentlich kaputt sind und nicht den Zweck erfüllen, den sie erfüllen sollen, beziehungsweise auch nur halbwegs erfüllen.
Genau. Wir werden da gleich ein bisschen drüber reden. Vielleicht kommen auch noch zwei andere Leute bei uns ins Studio und haben sich verspätet. Wir wissen es nicht. So lange machen wir erstmal ein Stück Musik, und zwar erstmal von lamundial.net. Wie heißt das jetzt? Wie spricht man das? Valiance oder so. Vielleicht ist es auch Französisch. Der Fnordfunk ist hier. Und zu uns gestoßen gerade eben ist Carsten. Hallo Carsten.
Hallo.
So, unser Thema heute, Defective by Design oder warum ist Software so schlecht? Geht aber nicht nur um Software, geht auch um Hardware. Und wir wollen heute das mal so ein bisschen beleuchten. Ein gutes Beispiel dafür ist ja der Kopierschutz bei den aktuellen DVDs. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt immer noch verbaut wird. Und der Trick dabei ist ja, die DVD soll in einem Computerlaufwerk ja nicht gelesen werden können, damit der Computer keine Kopie anfertigen kann. Und deswegen baut man absichtlich Fehler ein in diese Scheibe.
Moment, das ist der CD-Kopierschutz gewesen zumindest.
Ja, ja, das hat man aber bei der DVD inzwischen auch mal ausprobiert.
Echt?
Ja. Also da hatten wir ursprünglich diesen sogenannten CSS-Schutz. Und das ist auch einer, der
nicht ganz so gut war wie geplant.
Ja. Das ist auf jeden Fall einer, der wie alle anderen Kopierschutzsysteme als das topsichere und auf jeden Fall unknackbare Kopierschutzsystem angekündigt worden, der dann genauso unknackbar war wie alle davor und genau. Soweit wir es bisher sehen, auch alle danach.
Aber genau, der war wenigstens standardisiert. Das heißt, das war kein Defekt in dem Sinne. Das war halt planmäßig, wir machen es so und so und das ist dann ein Kopierschutz.
Ja. Aber das ist der Unterschied eben zu den Kopierschutzsystemen der frühen CD-Ära,
genau.
Die im Wesentlichen darauf basierten, dass das Dateisystem oder der Standard, dem eigentlich die CD folgt, so weit verbogen wurde, dass man hoffte, dass CD-Laufwerke in HiFi-Anlagen zwar noch das abspielen können, aber Computer völlig aus dem Tritt kommen. Genau. Das hat natürlich auch nicht wirklich geklappt. Wie immer waren die Early Adapter, sprich die Leute, die zuerst auf neue Technik einsteigen und sich die frühen CD-Player gekauft haben, waren dann die Dummen, weil die konnten nämlich auf jeden Fall diese Sachen nicht mehr abspielen.
Immerhin hat man sich bei CDs jetzt auch drauf geeinigt, dass die CDs, sobald sie diesen Standard verletzen, auch dieses CD-Label nicht mehr tragen dürfen. Das heißt, man erkennt wenigstens vorm Kauf auch, ist das eine echte CD oder irgendwas kaputt ist.
Ja, wobei geeinigt ist vielleicht nicht die richtige Version, sondern Philips hat schlicht die ganzen Leute verklagt, die angefangen haben, den Standard zu verletzen, woraufhin sie also die Wahl hatten, entweder das Logo wegzulassen oder eben den Kopierschutz wegzulassen.
Ja, genau. Aber worum es eigentlich geht, ist, die Dinger sind halt nun mal kaputt. Die CDs enthalten einfach einen Fehler und werden als fehlerhafte Ware verkauft, sozusagen. Und das ist ja eigentlich das Thema unserer Sendung so ein bisschen, aber es soll nicht nur um kaputte Ware gehen, sondern auch um Dinge, die so gestaltet sind, dass sie nicht funktionieren. Ein schönes Beispiel ist zum Beispiel auch die Post. Die Post funktioniert, wie wir alle wissen, auch einigermaßen, aber nicht immer so ganz zuverlässig. Und ein Problem dabei war zum Beispiel, ich habe ein Päckchen gekriegt mal von einem Versandhaus und dass diese Karte, also ich war nicht da und der Päckchenmann hat dann halt so eine Karte hinterlassen, die hat aber jemand anders vor mir gefunden, ist damit zur Post gegangen, hat gegen Vorlage seines Personalausweises mein Päckchen abgeholt, was ja eigentlich nicht gehen sollte, ging aber, und dann war es halt weg. Und die Post wusste auch nicht, wem sie es gegeben hatte. Da steckt anscheinend auch irgendein Fehler im System. Entweder hat er nicht genau genug überprüft, wer es ist, oder möglicherweise hat der Mann einfach eine Vollmacht ausgefüllt und hat in meinem Namen unterschrieben. Die Post weiß ja nicht, wie meine Unterschrift aussieht und ob die dann echt ist. Insofern also auch ein schlechter Systementwurf, wenn man so will.
Andere nette Sache, die mir auf dem Weg hierher noch aufgefallen ist, sind diese klassischen Stoßstangen beim Auto, die ja eigentlich dafür da sind, dass man den Lack nicht beschädigt und ähnliches. Und die sind mittlerweile irgendwie alle lackiert. Da geht mir irgendwie dann auch der Sinn so ein bisschen verloren bei.
Das ist auch komisch, ja.
Ja, das ist im Prinzip auch ein Designfehler. Ja, wenn auch nicht in Software, so doch in Hardware, aber
ja, genau. Und soll ja auch um Hardware gehen. Anderer Fehler, den man bei Autos mittlerweile häufiger antrifft, ist, man ist selber kaum noch in der Lage, eine Glühbirne zu wechseln. Man muss halt wegen einem kaputten Blinker direkt in die Werkstatt fahren. Und insbesondere kann man nicht auf der Autobahn kurz rechts anhalten, Lampe tauschen, fertig. Was früher, glaube ich, auch Pflicht war sogar, dass man Lampen dabei hat.
Ja, Sicherung, glaube ich.
Ja, Sicherung auch.
Ja, du darfst jedenfalls mit einer defekten Lampe nicht fahren. Dann ist dein Auto nicht
verkehrstüchtig.
ja, zugelassen sozusagen. Ja.
Genau, aber man kann die mittlerweile nicht mehr selber wechseln. Es sei denn, man hat gerade so eine ausklappbare Werkstatt im Kofferraum.
Ja, oder man weiß halt wirklich, man weiß wirklich genau, wie es geht. Also bei neuen Fahrzeugen kann man sowieso praktisch nichts mehr selber machen, ja, weil das ist alles Hightech. Und da ist auch kein Platz mehr im Motorraum, um noch irgendetwas wechseln zu können. Da habe ich gerade vor ein paar Tagen mit meinem Automechaniker unterhalten, der halt, naja, über den Wagen von einem Freund von mir geschimpft hat. Der musste im Prinzip für eine lapidare Minimalreparatur im Wert von 300 Euro das ganze Auto auf die Hebebühne tun, hochheben und den Motor samt Antriebsstrang nach unten rausnehmen. Ja. Also das sind dann Arbeiten, die man schon rein aufgrund der Tatsache, weil man keine komplette Autowerkstatt zu Hause hat, halt überhaupt nicht mehr leisten kann. Ja. Mhm. Das sind halt, naja, Folgen der Miniaturisierung. Da kann man sagen, zum Teil, das ist nützt auch, weil die Autos sind halt doch sehr viel kleiner geworden dadurch, sehr viel kompakter. Andererseits, ja, selbst wenn man Ahnung hat, kann man eigentlich kaum noch was machen, es sei denn, man hat wirklich das entsprechende Equipment.
Also gut, Getriebe wechseln war ja früher auch nicht für den Endkunden so unbedingt vorgesehen, aber Lampe wechseln halt schon. Woran liegt das, dass Dinge so komisch konstruiert werden? Dass Dinge so konstruiert werden, dass sie quasi schon in defekten oder schlecht konstruierten Zustand ausgeliefert werden?
Ich schätze mal, das eine sind irgendwo Künstler, heißt alle auf Drogen.
Kannst du das belegen?
Ich kann da mal eine empirische Studie machen. Ja, die Sachen werden halt einfach komplexer. Also gerade das Auto, was wir eben als Beispiel hatten, ist halt mittlerweile so riesig, so viele Sachen da drinne. Da übersieht man halt auch einfach mal irgendwelche Sachen, hat die dann natürlich im Design drinne und stellt halt erst später fest, so klappt's halt leider nicht.
Ja, wobei man dazu sagen muss, Autos werden ja schon relativ gut getestet. Es gibt zwar die gelegentliche Rückrufaktion, weil dann doch irgendetwas übersehen wurde, aber im Vergleich zu der Masse an Autos und Automodellen, die auf dem Markt sind, ist die Zahl der Rückrufaktionen doch relativ begrenzt. Das heißt, Autos werden doch noch ausgiebig getestet und ausgiebig ausgeliefert.
Ja, das ist immer noch billiger, als die hinterher zurückzurufen. Das ist der Trick.
Ja, das ist der große Unterschied zu Software offensichtlich. Ja, wenn mein Auto defekt ist oder mir nur teilfunktionstüchtig geliefert wird und der Hersteller mir erzählt, ja, natürlich haben wir ihm versprochen, dass das und das alles drin ist, aber wir liefern das ja auch mit einem Patch noch nach, irgendwann. Ja,
das dann Lenkrad gibt es dann halt erst später.
Genau, ja, also von 6 Gängen funktionieren halt nur 5 und Lenkrad ist zwar drin, aber die Gangschaltung funktioniert irgendwie noch nicht richtig und
kommt aber
die elektrischen Fensterheber funktionieren erst nach dem nächsten Software-Patch.
Und genau, wir arbeiten dran.
Wenn die Elektronik spinnt, dann müssen sie halt den Motor außen wieder anschalten, dann können sie auch weiterfahren, ja. Wenn mir so jemand ein Auto verkaufen würde, würde ich ihn fragen, ob er noch alle Tassen im Schrank hat und zur Konkurrenz laufen. Bei Software ist das gang und gäbe. Man kauft irgendwas, ja. Es funktioniert nicht und hofft darauf, dass es irgendwann dann so lange gepatcht wird, dass es auch mal funktioniert. Und das kann ja eigentlich nicht sein.
Eigentlich nicht. Aber wieso machen die das? Also ist es halt billiger oder was? Die wollen schnell auf den Markt mit ihrer Software. Es muss schnell fertig werden.
Gerade bei Software ist es halt so, dass viele Firmen versuchen, da schon einmal im Jahr eine neue Version irgendwie rauszudrücken. In der Hoffnung, dass halt viele Kunden das einfach kaufen, weil die Version halt jetzt eins größer ist. Gerade so bei einem Office-Paketen merke ich das relativ häufig, dass die Leute unbedingt das allerneueste Office haben wollen. Die Version vorher geht nicht, weil es gibt ja schon eine neue, ohne auch nur eine zu wissen, was da jetzt für Features dazugekommen sind oder welche Fehler da auf einmal behoben sind. Das ist halt einfach dann so der Version nachrennen, was ich beim Auto ja auch nicht habe. Also ich kenne wenige Leute, die sich immer die neueste Autogeneration direkt zulegen.
Ja, na gut, die Produktzyklen bei Autos sind halt entsprechend größer. Ne? Da kommt nicht jedes Jahr eins raus und da kommt eben vielleicht alle 4-5 Jahre dann ein neues Modell raus. Ja? Ich meine, bei Geschäftskunden ist es üblicherweise so, dass die alle 2-3 Jahre ihre Autos wechseln, weil die Leasingverträge so gestaltet sind. Ja, das rechnet sich für die einfach. Ja? Die schreiben das monatlich ab und alle 2-3 Jahre haben die ein neues Auto da stehen. Ja? Bei Privatkunden sieht es wieder anders aus. Ja, bei Software teils. Also ich habe es auch schon erlebt, dass die Produktzyklen nicht immer eingehalten werden in allen Firmen. Ja, die brauchen nicht immer das Allerneueste, das Allerbeste. Die Anwender sind eher so diejenigen, die es wollen, die es kaufen, bremsen dann oft noch ein bisschen. Also Andererseits, Firmen kaufen auch alle 2, 3 Jahre komplett neue Rechner und dann wird der ganze Krempel, also das habe ich öfter erlebt, dass die dann ihren ganzen Krempel rauswerfen. Das sind einwandfrei funktionstüchtige Rechner, die dann für einen Apfel und ein Ei verramscht werden an so einen Secondhand-Computerhändler und dafür kriegen sie irgendwas Neues, was, weiß ich nicht, halt ja new and shiny ist, aber
es ist wieder schneller
mehr kann als vorher.
Die Rechner werden ja auch langsamer, merkwürdigerweise. Also, so gefühlt. In echt ja nicht. Also ich meine, Rechner bleibt ja über seine Lebensdauer normalerweise gleich schnell, prinzipiell. Aber gefühlt wird er immer langsamer.
Na, bei Windows kann ich dir sogar sagen, es wird auch real langsamer. Ich meine, nicht umsonst empfiehlt Microsoft in den eigenen Schulungen für Systemadministratoren alle 18 Monate das System neu aufzuspielen, weil sich in der Zwischenzeit das Programm, beziehungsweise das System derart aufbläht, dass es immer langsamer wird. Das ist in der Tat defective by design, ja.
Das ist ein sehr schönes Beispiel, das ist richtig, ja. Ja,
Soll aber auch keine Microsoft-Schelte hier werden. Andere machen es leider auch nicht viel besser.
Ja, wir sind ein Chaos Computer Club, meins, deswegen, ja, was bleibt uns anderes übrig, über Computer- und Softwarehersteller zu reden? Ja. Was könnten, also ja, gibt's noch mehr Gründe, warum Entwickler sowas entwickeln? Ich meine, im Prinzip, im Grunde genommen, als Entwickler hätte ich ja auch das Bestreben, was zu machen, zu bauen und zu entwickeln, was hinterher toll funktioniert, wo die Leute mit zufrieden sind. Das ist ja häufig genug nicht der Fall. Wenn man so Foren liest, dann kaufen Leute irgendwelche Geräte oder sonst irgendwas und sind dann hinterher unzufrieden, weil es nur halb geht und die versprochenen Features nicht drin sind und sowas.
Ja, wobei bei Foren, also gerade wenn man online nach solchen Sachen sucht, muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, weil man sieht ja im Regelfall nur die Leute, das sind sozusagen, die machen sich dort Luft, die Probleme haben, die schweigende Mehrheit ganz oft, taucht ja nicht auf. Die sieht man ja nicht. Also von der hört man nichts. Ja, wenn ich mein Programm einwandfrei einsetze, muss ich nicht alle Foren damit vollschwemmen, wie toll die Software ist. Ja, also die wenigsten machen das jedenfalls.
Natürlich, ja.
Also da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein und auch die ganze Kritik und Häme, die im Internet verbreitet wird, lieber nochmal selber überprüfen und nicht blind darauf vertrauen, was irgendwelche Leute in irgendwelchen Foren schreiben. Aber es ist halt einfacher, neue Features in ein Programm einzubauen, als die alten zu fixen. Ja, so können sich dann Fehler über viele, viele Produktgenerationen dann hartnäckig halten.
Ja, ist das einfacher oder ist das einfach nur gewinnbringender? Weil für einen Fehler, also für eine Fehlerbeseitigung wollen die Leute nicht so viel Geld bezahlen wie für neue Leistungen. Also
das natürlich auch.
Ja. Ich stelle mir zum Beispiel gerade so einen Virenscanner vor. Mein Betriebssystem hat Sicherheitslücken, so dass Viren eindringen können. Also kaufe ich mir einen Virenscanner, der die Viren wieder draußen hält. Also anstatt dass der Hersteller meines Betriebssystems nachbessert und die Fehler beseitigt, werfe ich nochmal extra Geld drauf dafür, dass jemand anders die Fehler beseitigt. Im Grunde genommen sollte das ja eine Selbstverständlichkeit sein, dass der Hersteller die Fehler beseitigt. Zumindest sobald er sie dann gefunden hat.
Im Idealfall sollte ein Betriebssystem so sicher sein, dass nichts reinkommt. Aber naja, bei Virenscanner ist das immer so eine Sache. Zum Teil ist der Virenscanner einfach auch nötig, um die Dummheit des Anwenders zumindest ein bisschen abzumildern, ja.
Weil, gut, da kommen wir später noch zu.
Die größte Sicherheitslücke sitzt, also das habe ich bei vielen Unternehmen gesehen, jedenfalls vor der Tastatur und nicht unterm Tisch. Ja. Und insofern, da kann man auch kreativ sein, wie man will. Es ist erstaunlich, wie viel kreativer dann noch die Leute sind im Umgehen aller Sicherheitsmechanismen, die man eingebaut hat, um die Dummheit vorwegzunehmen der Benutzer.
Ja gut, aber da kommen wir dann auch später noch zu.
Zusätzlicher Software wie Virenscanner ist es ja auch so, dass die Virenscanner oder Personal Firewalls dann selber Sicherheitslücken enthalten und wieder neue öffnen.
Ja gut, man muss den Entwicklern ja zugestehen, sind auch nur Menschen, die machen auch Fehler, so ist ja nicht. Aber ist richtig, also ich finde halt, wenn man so einen Fehler entdeckt, dann müsste man den ja theoretisch, also müsste der Hersteller den ja ausmerzen. Also ich stelle mir gerade vor, beim Opel Astra, glaube ich, gab es mal so ein Problem, dass der Tankstutzen nicht richtig geerdet war oder sowas. Und dadurch gab es jetzt theoretisch im Extremfall Brandgefahr beim Tanken. Und dann wurden die Astras halt alle zurückgerufen vom Hersteller und repariert. Und das war dann halt natürlich auch kostenlos für die Besitzer, weil die haben ja nun Anspruch auf ein intaktes Auto. Die wären ja jetzt nicht auf die Idee gekommen, sich für 30 Euro ein Tankstutzen-Erdungskabel zu kaufen und irgendwie einzubauen, auf die Gefahr hin, dass es dann wieder nicht richtig machen oder sowas. sondern das ist eine Selbstverständlichkeit, dass der Hersteller nachbessert, weil ist ja seine Schuld. So. Oder wenn, dann müsst ihr wenigstens das Kabel selbst bezahlen. So ähnlich sehe ich das bei Virensoftware eigentlich auch.
Ja gut, der Vergleich ist vielleicht deswegen schlecht, weil bei einem Auto Menschenleben daran hängen und bei Office-Software nicht. Ich meine, es aber gibt auch einer Software, bei der Menschenleben dranhängen, die wird dann wahrscheinlich auch längere Zeit entwickelt und besser entwickelt als jetzt ein Office oder so.
Ja, es ist halt auch schwierig. Zum Teil, ja, es sind ja nicht nur Viren. Ja, also Viren sind ja nur eine Klasse von Gefahren. Ja, zum Teil sind es ja auch, wenn du in Unternehmen gehst, die haben ganz oft zum Beispiel in Office-Paketen oder sonst haben die spezielle Skripte, die sie laufen lassen, die Arbeit vereinfachen sollen. Ja. Nur man kann, ist es halt schwierig, einerseits die Ausführung von solchen aktiven Inhalten zu erlauben und gleichzeitig die Leute daran zu hindern, wenn sie mal von außen was bekommen, auf diesem Wege quasi schädlichen Code reinzukriegen. Also die Balance zu finden ist halt schwierig.
Ja gut, aber das ist ja jetzt eigentlich mehr eine Sicherheitsfrage. Ist ja keine Frage davon, ob die Software defekt ist oder ob die schlecht konstruiert ist oder so.
Ja, gut, aber ich sag mal, da ist bei Virenscannern ist es schon ein bisschen fließend, ja, die Übergänge zwischen dem, was noch sinnvoll ist und dem, was leider nötig ist, weil Software so schlecht ist oder einige Betriebssysteme halt sehr schlecht programmiert sind.
Man könnte natürlich auch sagen, das ist halt einfach ein Designfehler von Computern insgesamt, also dass sie halt eben allen möglichen Code ausführen können und halt nicht eben nur den Code, der das coole Zeug macht, was ich haben will. Sondern halt auch mal Code, der was macht, was ich vielleicht nicht haben will.
Das Problem ist dabei hauptsächlich, dass der Computer das unterscheiden können muss. Und das ist halt schon wieder eine ganz andere Sache. Es gibt auch erste Ansätze, so mit ein Teil des Arbeitsspeichers enthält Daten, die man nicht ausführen kann und dann sperren wir den und dann weiß der Prozessor, hier kann man nicht ausführen und wenn dann irgendwie durch einen Trick versucht wird, da einen Code auszuführen, dann springt er raus und sagt so, hoppla, hier kaputt, geht nicht, mach ich nicht. Das ist ja so, geht ein bisschen in die Richtung. Aber im Grunde muss das unterscheiden können. Aber das sind ja trotzdem alles erstmal so Sicherheitsaspekte und weniger was mit Konstruktionsfehlern.
Also viele Sicherheitsprobleme entstehen ja durch Konstruktionsfehler. Also ja, ich meine, da hängt es ja dann schon zusammen, ja.
Dann ja.
Und
aber ich denke mal, was du meinst ist, ich habe irgendwie einen Turm mit einer Aussichtsplattform, mache einen Zaun drumherum, damit keiner runterfällt. Ja, wenn er jetzt da drüber klettert und sich runterwirft, da kann ich dann auch nichts dran machen. Ne? Das ist dann aber kein Konstruktionsfehler. Ich habe an den Zaun gedacht oder an das Geländer. Und ich habe es auch hoch genug gemacht und wenn einer dann so den Mut hat, sozusagen da irgendwie trotzdem drüber zu steigen,
ja,
dann ist das halt nicht mehr, dann ist das kein Problem des Konstrukteurs mehr. Ja, so. Das muss dann schon böswillig oder mutwillig passieren.
Ja, aber generell ist es halt so, die Produktzyklen werden halt immer schneller. Die Marketingleute versprechen gerne schnell und vollmundig tolle Features und
fragen dann erstmal nach, wie lange man überhaupt braucht, um diese Features zu implementieren.
Chef, ich brauche 8 Wochen. 3, 4, 2.
Okay, ich mach's alleine.
Alles klar, in einer Woche bin ich soweit, ja.
Ja. Ja, das ist halt, es klingt sehr lustig, ist aber oft traurige Realität, dass es genauso läuft. Und dann kommen am Ende halt halbfertige Produkte dabei raus und dann wird halt zum Teil monatelang dann irgendwie noch Patches hinterhergeworfen, die das Ganze dann irgendwie notdürftig wieder flicken sollen.
Ist natürlich auch die Sache, bei Software geht sowas im Vergleich zum Auto relativ einfach. Also ich schicke den Leuten ein Programm oder die laden sich das runter, führen das aus, die Sache ist gegessen. Das Auto muss ich halt erstmal in irgendeine Werkstatt bringen.
Ja, das ist aber auch erst seit Neuestem so. Ich meine, das erfordert immerhin, dass derjenige, der das ausführt, wirklich einen Internetzugang hat, eventuell einen, der breitbandig genug ist. Ich habe auch schon Patches gesehen, die hunderte von Megabyte groß waren. Ja, also da muss man dann schon wirklich sehr gut ausgestattet sein oder sehr, sehr geduldig sein. Und das ist dann im Zweifel auch Zeit, die an Produktivitätszeit verloren geht und Bandbreite, die jetzt erstmal blockiert ist und so weiter. Also letztlich zahlt man da ja irgendwie schon mit drauf, ja, dafür, dass man diesen Patch bekommt. Und eigentlich ist es ja Aufgabe des Herstellers, ja, dafür zu sorgen, dass wenn er schon irgendwas Schadhaftes macht, er es auf seine Kosten macht und nicht auf meine.
Ja. Gut, er kann natürlich bei dir vorbeikommen, deinen Rechner mal mitnehmen für eine Woche und ihn dir dann wieder gepatcht zurückbringen. Das wäre ja quasi so dieses Autoschema. So
und Mietrechner da lassen sozusagen auf seine eigenen Kosten.
Ja gut, also ich meine, spätestens wenn ein Patch die Größe von einem Gigabyte überschreitet, fände ich schon sinnvoller, wenn der Hersteller dann gerade bei etwas höherpreisiger Software dann hingeht und die Patches dann auf CD ausliefert oder DVD halt, ja, anstatt online, ja, da gigabyteweise Daten zu verschieben.
Also der Trick ist natürlich auch, wenn für den Hersteller höhere Kosten entstehen würden durch sowas, dann würde der auch eher darauf achten, dass er nicht so viel patchen muss. Also wenn er jetzt jedes Mal sämtliche PCs abholen müsste, theoretisch, oder ja sowas, und dann selber reparieren, dann würde der versuchen, dass es halt nicht mehr so häufig vorkommt, dann bräuchte man nicht mehr so viele Patches, dann bräuchte man den Rechner auch nicht alle 3 Tage weggeben.
Ja, und ich meine, dann kommen dann natürlich solche Sachen hinzu wie Schadensersatz für eben Produktivitätsverluste und so weiter, ja. Aber das, was bei vielen technischen Geräten, sozusagen Hardwaregeräten, gang und gäbe ist, ist bei Software halt so gut wie unbekannt. Und wann gibt's denn schon mal groß Schadensersatzprozesse wegen fehlerhafter Software?
Du hast keine Haftungsansprüche bei Software. Dafür gibt's ja auch so schöne Eulers und die genannten Geschichten, wo dann halt drinsteht, dass du überhaupt keinen Anspruch drauf hast, dass die Software überhaupt funktioniert. Und damit sind die Jungs halt eh fein raus.
Ja, das klappt aber auch nicht immer. Also es gibt durchaus schon einige Prozesse, in denen es dann wirklich darum ging, dass Software eben nicht das machte, was versprochen wurde und es dann entsprechende Probleme gab.
Das sind halt dann normal nicht die Endkundenverträge einfach, also sondern schon halt zwischen Firmen oder sowas.
Vielleicht sollte man kurz erläutern, was Euler heißt, weil ich meine, ich habe noch nie eine durchgelesen.
End-User License Agreement.
Genau.
Das, was man am Anfang, wenn man Software installiert, einfach wegklickt, ohne es zu lesen.
Den langen Text, genau.
Was man in Deutschland auch weitgehend gefahrlos wegklicken kann, ohne es zu lesen, weil Vertragsbestandteil wird nur das, was vor dem Kauf bekannt ist. Und eine Euler, die sich auf der CD in der Verpackung befindet, ich also erst dann lese, wenn ich das Ding schon längst gekauft habe, wird dadurch regelmäßig nicht Vertragsbestandteil. Nur das, was draußen draufsteht, ist in Deutschland gültig. Den Rest ist, den kann man wirklich wegklicken,
uninteressant. Sollte sie trotzdem lesen, gerade jetzt ICQ ist zum Beispiel, was mir einfällt, wo dann, also ein Programm, was nichts kostet, so ein Instant Messenger, mit dem man sich Nachrichten schicken kann. Und irgendwo in der Euler steht halt drin, dass alle Nachrichten, die man schickt, Eigentum der Firma sind. Also die gehören dann quasi nicht dir.
Das ist interessant für Firmenkunden, die sich in der Firma... Ist
interessant, sowas zu lesen.
Ja.
Interessant für Leute, die innerhalb der Firma sich unterhalten über ihre Arbeit und so. Stichwort Industriespionage.
Ja.
Und dann gehört es denen angeblich auch noch. Ich glaube ja nicht, dass das jetzt rechtlich Bestand hat, aber das Wissen ist ja dann trotzdem da. Also Spionage hat dann sozusagen trotzdem geklappt. Ja, ein anderes Problem in dem ganzen Szenario sind ja eigentlich, wie wir jetzt auch schon ein bisschen gehört haben, die Endkunden. Also es sind ja immer nicht immer nur die Entwickler, die alles falsch machen, sondern die Endkunden ja auch. Also ich sag mal, Endkunden lassen sich so ziemlich alles gefallen, muss man ja auch sagen. Weil die wenigsten kaufen ein Spiel, stellen fest, dass die Hälfte nicht drin ist, was eigentlich versprochen war, und bringen es dann zurück und sagen, nö, das ist ja kaputt. Also sie wissen genau, dass es sowieso kein intaktes Spiel gibt und auch nicht bei der Konkurrenz gibt es auch keine intakte Software. Also leben die damit.
Liegt, glaube ich, gerade bei Software auch zum Großteil mit dran, dass die Leute davon ausgehen, ich kann sie eh nicht umtauschen. Mhm. Weil wenn das ginge, würde ich mir den Kram einfach gerade kopieren und zurückgeben, mir mein Geld wieder geben lassen oder ein neues Spiel für holen. Und einfach dadurch, dass man halt Software kopieren kann, gehen die meisten davon aus, ich kann die auch einfach nicht umtauschen.
Ja, es ist natürlich ein bisschen schwieriger, aber es geht schon, ja. Also ich habe es gerade neulich gemacht. Ich hatte mir mal wieder Lust, ein Spiel zu spielen, habe mir dann eins geholt. Es war jetzt eins, was auch schon 1-2 Jahre älter war. Habe es installieren wollen und die Installation schloss ab mit der Meldung, dass jetzt doch bitte der Rechner neu gestartet werden muss. Und dann habe ich gedacht, wieso muss ein Spiel meinen Rechner neu starten? Ja, und dann habe ich ja nachgeguckt und habe ich festgestellt, das stand da auch nirgendwo, dass das durch den Starfurz Kopierschutz, Abspielschutz gesichert ist. Dann habe ich mal kurz nachgeguckt, was das ist. Habe dann das Spiel sofort wieder deinstalliert, weil ich gesagt habe, das will ich nicht auf meinem Rechner. Habe ich festgestellt, dass die Deinstallationsroutine zum Beispiel auch diesen ganzen Mist draufgelassen hat. Also das Spiel war weg, aber der Kopierschutz war immer noch mit allen Dateien drauf. Habe ich dann alle schön halt erstmal von Hand entfernen müssen. Und dann habe ich das Ding wieder eingepackt, in den Laden zurückgebracht, habe gesagt, ich will mein Geld wieder haben. Dann haben die erstmal ein bisschen rumgemokelt und dann habe ich gesagt, da ist ein Kopierschutz drauf, der sich in mein System reinhängt und ein Sicherheitsrisiko in sich darstellt. Das kaufe ich nicht, ja. und dann haben die mir anstandslos mein Geld wiedergegeben.
Also der Grund war dann, dass der Kopierschutz eine Sicherheitslücke ist oder ein Sicherheitsrisiko darstellt.
Sobald, also ein Kopierschutz, der sich als Treiber in mein System reinhängt, stellt für mich bereits ein Sicherheitsrisiko dar.
Okay.
Dabei muss ich mich überhaupt nicht mehr damit beschäftigen, was der eigentlich macht. Das ist mir völlig egal. In dem Moment, in dem man irgendwelche Systemtreiber installiert, und die lassen sich relativ, also ich meine, der Sinn soll ja der sein, der soll sich auf unterster Systemebene reinklinken, damit man eben keine CD-Emulatoren oder ähnliches starten kann, und entschlüsselt dann das eigentliche Programm, was das Spiel startet. Ja, das ist nur verschlüsselt vorhanden erstmal. Und wenn halt irgendetwas nicht sauber ist, dann entschlüsselt er halt nichts. Fertig. Ja, nur theoretisch kann man den auch so umbiegen, dass er jeden beliebigen Shardcode ausführt, statt der eigentlichen Software. Und ich würde es nie feststellen.
Ja gut, du musst ja, wenn du so eine Software hast, sowieso dem Hersteller vertrauen, dass der sein Spiel kein Shardcode enthält. Das Spiel ist ja auch selbst eine Software. Nicht nur der Kopierschutz.
Ich denke, der Kopierschutz in dem Fall ist auch als Grund einfach so ein Rückgabeding, weil er eben so CD-Emulatoren ausschaltet. Die kann ich ja auch aus ganz anderen Gründen, außer um kopierte Software zu benutzen, auf dem Rechner haben. Und mein Rechner funktioniert dann halt einfach weniger wie vorher, nachdem ich das Spiel installiert habe. Und das ist ein Rückgabegrund und damit kann ich das Ding einfach wieder zurückbringen.
Ja.
Ja gut, klar. Also dann kommt aber trotzdem selten vor wahrscheinlich, dass Leute
die wenigsten
dann, weil die wollen das, Spiel ja nun mal spielen und das geht ja nicht, wenn man es zurückbringt. Quasi.
Ja, ich meine, das Lustige an der Sache ist, dass selbst ein hochrangiger Mensch aus dieser Firma, die Star Wars entwickelt hat, vorgeschlagen hat, also so als für die Firmen, die Spiele programmieren oder irgendetwas, was mit dem Kopierschutz geschützt wird, dass sie spätestens nach einem Jahr einen Patch rausbringen, der sozusagen den Kopierschutz abschaltet, weil dann sozusagen die Hauptvermarktungszeit vorbei ist und dann läuft das Spiel einfacher und unkomplizierter und die Sicherheitsprobleme sind dann auch nicht mehr da. Ja, also der hat das mehr oder weniger unumwunden zugegeben, dass dieser Kopierschutz die Funktionstüchtigkeit des Rechners einschränkt.
Und genau, und das ist genau das Problem. Die meisten Kunden lassen sich sowas eben gefallen. Die haben ja auch Verständnis dafür, wenn Software nicht richtig funktioniert und so. Oder
ich glaube, viele merken das auch nicht, weil keiner guckt sich die... Also Leute, die keine Ahnung haben, für die bleibt es verborgen. Keiner guckt sich die Auslastung vom CPU oder die Ausnutzung vom RAM von seinem Rechner an, der einfach nur Office benutzt.
Mhm, gut, das ja.
Und keiner weiß, also vor allem wenn der Source Code nicht zu erhalten ist, weiß keiner, ja, dieses und dieses Problem hätte man jetzt aber auch viel effizienter so und so lösen können. Und diesen Einblick haben eigentlich nur die Programmierer und die Anwender nicht, also,
ja, aber die Anwender merken ja schon, ob die Software grundsätzlich funktioniert und ob alle Leistungsmerkmale drin sind, die versprochen waren. Also wenn auf der Packung steht, das Spiel kann das und das und hinterher stellst du fest, das geht gar nicht. Oder es stürzt immer ab, wenn ich das versuche.
Ja, zum Beispiel es stürzt ab, aber warum stürzt es ab?
Ja, ist ja egal, es stürzt ab, es funktioniert nicht, ist ja Grund genug, das zurückzubringen. Ist mir ja Wumpe, warum mein Auto nicht anspringt, ich will, dass es geht.
Gut, wahrscheinlich ist halt auch das Problem bei Software, hast du dann auch eher so, das eine Auto stürzt ab, wenn du die rechte Tür aufmachst, das andere Auto stürzt halt ab, wenn du den Kofferraum aufmachst. es hat halt alle Software irgendwie Fehler und ja, man muss sich dann halt das geringste Übel quasi aussuchen.
Die Tür, die man am wenigsten braucht.
Ja,
ja, so kann man es auch sehen. Also hat der Kunde keine Wahl? Kann der Kunde gar nichts machen?
Naja, bei Spielen oder so kann er halt ein anderes Spiel nehmen natürlich, aber wenn er halt unbedingt das Spiel spielen will, hat er zumindest im legalen Bereich keine Wahl. Ja. Also ich meine, ich kenne eine ganze Reihe Leute, die aus anderen Gründen ähnliche Technologien im Prinzip gezielt umgangen haben. Damals gab es noch die tollen Hardware-Dongles, die man an den parallelen Port oder seriellen Port anschloss, für hochpreisige Software. Ja, und spätestens, wenn man dann die zweite oder dritte Software im Hochpreissegment hatte und dann so ein lustiges 30 cm langes Dongle-Konstrukt aus dem Rechner hinten rausragte, war die Wahrscheinlichkeit, dass sie auch wirklich alle funktionieren, wenn man sie brauchte, ziemlich gering. Und dann gab es sehr schnell einen Markt für Dongle-Emulatoren, ja, damit man eben die Hardware-Inkompatibilitäten ausschaltet und die Software eben benutzen kann, bei der man in der Tat auch praktisch keine Auswahl hatte. Ja, also bestes Beispiel zum Beispiel AutoCAD. Ja, es gibt Leute, die haben halt nur die Wahl, sie machen mit AutoCAD oder sie machen ihre Firma dicht. Ja, und vor diese Wahl gestellt ist die Auswahl recht schnell getroffen und dann muss man halt mit den Kröten leben, die man da schlucken muss. Hm. Oder man findet halt einen Weg drumrum. Ja. Hm.
Also, das ist ja häufig auch der Fall, gerade bei Software. Aber wir können ja vielleicht auch davon mal ein bisschen wegkommen. Also Erik hat mir gestern noch erzählt.
Musik oder so.
Bitte?
Musik oder so.
Wir können auch Musik machen, ja genau. 17:35 hier auf Radio Rheinwelle 92,5. Wir haben jetzt ungefähr eine halbe Stunde über unser Thema geredet. Defective by Design ist unser Thema. Und wir spielen jetzt von Hype Castaway. Doch nicht.
Ah.
Ein interessanter CD-Player, der geht in den Schlafmodus, wenn man den nicht benutzt. Ein weiteres schönes Beispiel für Defective by Design.
Again. Walk away or cast away. I am sure with whom I'm leaving.
Der Nordfunk ist hier auf Radio Rheinwelle 92,5. Man glaubt ja gar nicht, wie schnell die Zeit vorbeigeht, wenn man so im Studio sitzt und sozusagen arbeitet. Wir haben auch inzwischen noch mehr Leute dazu bekommen. Bei uns im Studio sind Nina.
Hallo.
Und Michael, Michi.
Michi.
Michi, muss ich sagen, oder?
Ja.
Michael war der andere.
Genau.
Unser Thema ist Defective by Design oder warum Software so schlecht ist. Und wir haben so ein bisschen versucht zu analysieren, warum das jetzt eigentlich der Fall ist und so und wo so die Probleme liegen. Ich habe gerade angesetzt vor der Musik. Erik hatte mir gestern Abend erzählt, dass deine Eltern, glaube ich, genau, so ein komisches Telefon haben von einem bekannten Hersteller.
Ja, darf man Namen nennen von korrupten,
ja, klar, sicher.
Wie, es gibt nicht korrupte Firmen.
Ja, Siemens Gigaset ist das. Und ist halt ganz normales Stack-Telefon, hat irgendwie so lustige Features, also eigentlich, was ich von jedem Telefon erwarte, was ein bisschen neuer ist, dass mir anzeigt, wer zuletzt so angerufen hat. Das kann das Telefon auch, kriegt dann erstmal die Nummern angezeigt, dann dauert das irgendwie so 10 Sekunden, dann wird aus der ersten Nummer auf magische Art und Weise ein Name, wenn die Nummer im Telefonbuch steht.
Der schlägt das dann so nach.
Dann dauert das nochmal 5 Sekunden und so alle 5 Sekunden wird dann halt eine Nummer nach der anderen irgendwie verzaubert, verwandelt von Nummer in Telefonbucheintrag. Und das dauert halt einfach ewig. Also das ist unglaublich. Meine Mutter hat damit kein Problem, die steht dann da, guckt noch ein bisschen drauf, aber wenn man mal irgendwie schnell was nachgucken muss, also das macht irgendwie keinen Spaß, das Gerät.
Ich habe auch so ein Gerät zu Hause, das ist ewig langsam. Und ich wundere mich dann auch immer, dass so viele Leute da keine Probleme mit haben. So, ja, wieso? Geht doch. So, ja, schon, aber das kann doch nicht so langsam gehen.
Ja, wo, das ist halt keine Konkurrenz da. Also ich meine, guckt halt mal auf den Markt, es gibt sonst nichts. Ja. Also ich habe mehrere andere Hersteller ausprobiert. Dagegen ist das noch Gold, ja.
Das ist leider wahr. Wobei Panasonic habe ich noch nicht probiert. Und Philips eigentlich auch nicht.
Philips habe ich zu Hause.
Und? Kaufempfehlungen? Ja, nein?
Ich habe ein so simples, das ist, glaube ich, jetzt mit der neuen Gesetzesnovelle wieder raus muss, weil das wahrscheinlich noch auf irgendeinem Frequenzband, das jetzt nicht mehr frei ist, dann sendet. Ist auch schön schwer.
Ja, ist ja egal, funktioniert's?
Also bisher hat's gut funktioniert, jetzt wohl nicht mehr.
Aha, okay.
Ja, naja. Bei der Modellserie, die wir eben gerade schon angesprochen haben, regt mich tierisch auf, dass die so ein tolles Lämpchen haben und das blinkt immer, wenn jemand angerufen hat. Mhm. Und dieses Blinken kann man aber auch nicht deaktivieren. Also wenn man sich nicht dafür interessiert, wer bei einem angerufen hat, während man gerade nicht zu Hause war, auch wenn es dann vielleicht auch 15 Leute waren und so weiter, das blinkt und blinkt und blinkt.
Man kann das Blinken auch dann gar nicht abschalten.
Nee, man muss dann wirklich...
Ja, du kannst kurz draufdrücken, wieder draufdrücken, dann tust du quasi so, als würdest du deine Nachrichten abrufen wollen und legst dann quasi wieder auf und dann geht es, glaube ich, aus.
Nee, ich hatte das Problem, dass ich echt Nummer für Nummer durchgehen musste dann.
Du musst alle Nummern anzeigen, damit also das Blinken aufhört.
Das hat sich zumindest so gefühlt, ja.
Wow. Kann ich nicht bestätigen, aber...
Ja, du hast ja einen Siemens, er hat ja einen, was, Philips?
Nee, das war auch ein Gigaset.
Ach, auch ein Gigaset, ja, gut, okay. Stimmt, das ist ein bisschen penetrant so. Ey, was ich auch so schlimm finde, ist, wenn ich einen Anruf verpasst habe, danach einen erfolgreich getätigt habe und dann wieder einen verpasst habe, dann ist der erste Eintrag in der Liste der letzte verpasste. Der zweite Eintrag ist aber dann der, den ich angenommen habe. Das heißt, die anderen verpassten Einträge kommen erst weiter unten in der Liste. Und dann kombiniert mit der Tatsache, dass das so lange dauert, bis man so durchblättern kann, ist das voll ätzend. Ich gucke mir die dann alle gar nicht mehr an, weil mir das zu doof ist.
Aber mal ganz ehrlich, weil das vorhin angesprochen hatten, so die Kunden, die dann auch irgendwie nicht vorher gucken und so weiter, ich habe mir auch noch kein Telefon im Laden wirklich angeschaut, bevor ich das gekauft habe.
Also Frauen machen das. Oh, das ist aber schön blau.
Nee, doch, ich habe das mit einem Handy schon gemacht, auf jeden Fall. Also da habe ich dann halt auch geguckt, dass da halt irgendwie, wie ich das Menü irgendwie eingeben kann, dass das alles auch für mich schlüssig ist, dass ich das schnell bedienen kann und so. Mhm. Also das halt mir gefällt und dann habe ich mich auch bewusst gegen ein Modell entschieden, weil das Menü halt für mich rotz war.
Ja, Ja, aber ich meine, andererseits, wenn man so in die beliebten und aus der Werbung bekannten billig, geiz, geil Ranzmärkte geht und sich dann da den kompetenten Fachberater holt, um sich die detaillierten Unterschiede der verschiedenen Geräte erklären zu lassen, und man dann so dann fragt, ja, ich möchte ein Gerät, das das und das kann und bla, und erklären sie mir nochmal die Unterschiede. Ey, nimmst du das oder nimmst du das? Habe ich original so erlebt. Und als ich gefragt habe, was jetzt wirklich die Unterschiede zwischen den beiden Geräten sind, hat er mir dann vorgelesen, was auf den Schildern standen, die da drauf standen, als ob ich nicht lesen könnte. Dann habe ich ihn gefragt, haben Sie lesen, kann ich auch. Ja, und dann wusste er auch nicht mehr weiter. Dann war die Beratung auch beendet, weil...
Das habe ich mal bei einem Kopfhörer erlebt. Das war dann auch so, ja, ich suche so einen Kopfhörer und so, ja, wir haben hier so einen Sennheiser für 100 Euro, wir haben einen Sennheiser für 180 Euro. Ja, was ist denn da jetzt genau der Unterschied? Können Sie mir so ein bisschen erklären? Weil man muss ja irgendwie, ja, der für 180 Euro klingt dann auch besser. Ja, das will ich auch stark hoffen, dass der besser klingt. Aber was jetzt eigentlich sonst noch, ob der irgendwie, keine Ahnung, ob der sonst irgendwelche Leistungsmerkmale hat, keine Ahnung, 15 Meter Kabel oder sonst was, das wusste der dann halt auch nicht. Und ja, habe ich auch nur so gedacht, okay, also dann kann ich auch im Internet nachgucken bei Amazon, da steht das nämlich auch, ob wie teuer der ist. Aber mittlerweile ist man ja schon froh, wenn die überhaupt wissen, was ihr Zeug kostet.
Ja gut, ich meine, gerade bei solchen Sachen, sowas würde ich überhaupt nicht kaufen, gerade in der Preisklasse, ohne das vorher mal gehört zu haben. Ja. Bei Lautsprechern ist das gang und gäbe. Wenn man in den Laden geht und sagt, ich will ein paar vernünftige Lautsprecher haben die da aufgebaut, die kann man Probe hören,
ja,
auch mit verschiedenen Verstärkern, weil das ist ja auch dann nochmal ein Unterschied. Und dann sehen, okay, der könnte sein oder der könnte sein. Und ab einer gewissen Preisklasse ist es auch selbstverständlich, dass man die Dinger mal mitnimmt. Und wenn die nichts taugen, bringt man die wieder zurück und sagt, ja, bei mir in der Wohnung klingen die aber nicht, geben Sie mir mal ein paar andere.
Ich glaube, da ist aber das Problem, dass der Zielmarkt für die Leute, die sich dann wirklich diese Boxen auch noch im Markt austesten, dass das ziemlich Perfektionisten meistens sind, die dann halt wirklich auf alle möglichen Kleinigkeiten achten und sich deshalb die Verkäufer auch dementsprechend Mühe geben und dementsprechend geschult sind, damit sie es halt überhaupt noch verkaufen können.
Richtig.
Zielgruppe.
Und die Hersteller dieser Lautsprecher geben sich auch Mühe, diese Dinger so zu machen, dass sie auch was taugen. Ja, also ich meine, es gibt offensichtlich einen Markt für Leute, die noch Wert darauf legen, dass das Zeug, was sie kaufen, vernünftig funktioniert, sein Geld wert ist und auch noch eine gewisse Zeit lang hält. Ja. Während ich bei vielen technischen Geräten heute den Eindruck habe, die Geräte sind so gebaut, dass sie gerade noch eben die 2 Jahre Garantiezeit, die in der EU gelten, überleben und idealerweise 2 Tage später vollkommen zerbröselt, sodass man sich möglichst schnell was Neues holt.
Ja, Epson macht das so bei den Druckern. Oder hat zumindest. Gab's einen hübschen Bericht auch in ARD oder HR irgendwo im Fernsehen, gab es einen hübschen Bericht über einen Drucker, der halt irgendwann gesagt hat, so, ich bin jetzt kaputt. Am besten alle Lämpchen blinken wild vor sich hin und er druckt nicht mehr und der Computer sagt, ihr Drucker ist kaputt, geht nicht mehr. Und dann hat sich rausgestellt, in dem Drucker ist ein Zähler, der zählt, wie viele Seiten man gedruckt hat und oder vielleicht auch, wie oft man einen ausgemacht hat oder irgend sowas, und hat dann gesagt, der maximale Zählerstand ist jetzt erreicht, jetzt bin ich kaputt. Der Grund war, laut Hersteller, dass der Drucker immer, wenn er sich einschaltet, sich ja kurz reinigt. Dabei spritzt er ein bisschen Farbe durch die Düsen. Also bei den Tintendruckern ist das. Und diese Farbe muss irgendwo hin, die wird von so einem Schwamm aufgenommen, der in der Parkposition sich befindet. Und der Hersteller sagt, wenn wir das so und so oft gemacht haben, ist der Schwamm quasi voll Farbe und dann geht das nicht mehr, weil sonst der Schwamm überläuft und auf den Schreibtisch oder so. Und deswegen müssen wir das dann abschalten. Man kann aber jetzt nicht etwa den Schwamm tauschen oder sowas, sondern der Drucker sagt einfach, defekt. Und es gibt dann auch Werkzeuge für Windows, kann man sich hier so ein Programm installieren und das sagt dem Drucker, du Drucker, du hast jetzt 0 Seiten gedruckt, und dann sagt der Drucker so, jopp, alles klar. Und dann geht er wieder genauso lange nochmal. Und danach ist dann der Schwamm aber langsam auch wirklich voll. Aber das ist dann auch so ein für bauenden Drucker so, dass der halt nach einer Zeit einfach abschaltet und behauptet, er wäre kaputt.
Ja, wobei, also, das ist halt auch eine Sache. Die Dinger werden halt auch wirklich, man merkt halt, dass die Qualität immer weiter gelitten hat. Ja. Also meine Mutter hat vor 20 Jahren den allerersten HP DeskJet gekauft, der auf den Markt kam, für den damaligen sagenumwobenen Preis von 2.500 Mark.
Das ist schon viel.
Das Ding hat Ewigkeiten gehalten und hat auch nach, weiß der Teufel, wie viele 1000 Seiten wir da ausgedruckt haben auf dem Ding in den 10 Jahren, die das in Betrieb war, hat ja noch klaglos funktioniert. Mhm. Ja, gut. Also wenn ich dagegen einen Deskjet der aktuellen Generation nehme, der wiegt auch nur halb so viel, taugt auch nicht mal halb so viel, sieht halt ein bisschen bunter aus, hat dafür halt praktisch keine Logik mehr eingebaut, zeigt nichts mehr an, hat keine Tasten und wenn da irgendwas dran defekt ist, dann kann ich ihn dadurch resetten, dass ich mal eben das Netzkabel ziehe, ja. Also
ja, gut, muss ja halt auch den Preisvergleich noch anschauen.
Ja eben, dafür kosten die Dinger halt nichts mehr, ja. Ich meine, heute sind Tintenspritzer halt die Low-Budget-Drucker, das waren damals halt die Nadeldrucker. Und heute werden die Drucker halt über die Tinte finanziert, ja. Also kriegst den Drucker fast geschenkt und kaufst dann halt zum Luxustarif dann die Tinte hinterher, ja.
Aber die Leute kaufen es auch. Also es gibt ja schon auch teurere Drucker, so ist ja nicht. Also beispielsweise werden gerade bunte Laserdrucker auch erschwinglich mittlerweile, aber die sind natürlich, also für 60 Euro kriegt man keinen. Und da muss man dann schon, weiß nicht, 300 Euro investieren oder so, ja, denke ich mal.
300 Euro aufwärts.
Da kriegt man dann so einen Laserdrucker.
Billigen Laserdrucker, schwarz-weiß, kriegt man schon für knapp 100 Euro. Und wenn jemand im Wesentlichen Text druckt, wo es nicht auf Farbe ankommt, ist das auch wirklich vom Preis-Leistungs-Verhältnis das Beste, was man haben kann. Man muss auch dazu sagen, die Farblaserdrucker sind durch die Bank nicht dazu geeignet, Fotos auszudrucken. Fotoqualität, da sind die wirklich Lichtjahre von entfernt. Das wird sicherlich noch eine ganze Weile dauern. Also ja, da braucht man dann schon auch nicht mehr den Low-Budget-Tintenstrahldrucker, sondern schon den 6-Farb-, 7-Farb-Fotodrucker mit entsprechend teuren Fototinten und Fotopapieren. Aber selbst die Dinger funktionieren nicht immer einwandfrei. Ja. Also selbst bei denen merkt man schon, dass die Dinger eigentlich klapprig billig gebaut sind.
Ja, aber da muss man aber auch dazu sagen, dass ich jetzt sehr viele Menschen kenne, die ab und zu tatsächlich mal etwas ausdrucken müssen. Und denen ist dann total egal, ob das Ding für die Ewigkeit gebaut wurde oder so. Das geht nur darum, dass es dann halt einfach mal, die können sich auch von mir aus jedes Jahr für 30 Euro einen neuen Drucker kaufen. Tintendrucker gibt's in der Preisklasse. Und dann tun sie dann ihre 10 Seiten ausdrucken pro Jahr, die sie dann mal brauchen, und das war's dann für die. Und für die rechnet sich das, dass diese Geräte tatsächlich so schlecht und billig sind.
Ja gut, Sachen halbwegs vernünftig ausdrucken geht auch in dem Copyshop für kleines Geld.
Oder also musst du aber hinlaufen,
ist auch wieder blöd. Dann wahrscheinlich schon günstiger dabei.
Du musst aber wieder hinlaufen, das ist das Problem. Also, dann hast du halt nicht so at your fingertips, wie der Engländer sagen würde, das direkt an der Maus, sondern musst du wieder erst irgendwie auf CD brennen, hinlatschen, hoffen, dass die das lesen können und so.
Ja, also ich meine, gut, da ist die Frage, ist es defective by design oder ist es halt einfach low-budget design? Ja, also da sind natürlich auch irgendwo die Grenzen ein bisschen fließend. Aber um mal auf das eigentliche Thema wieder ein bisschen zurückzukommen, man hat ja immer so das Gefühl, es wird alles immer schlechter. Ja? Die Sachen halten alle nicht mehr so lang wie früher. Ist alles zwar klick und bunt und toll, aber kann halt nichts mehr, fällt sofort auseinander. Ich denke, dass das nur teilweise stimmt. Also manche Dinge werden wirklich nur noch auf kurze Produktzyklen gebaut. Die werden halt billig gebaut, weil der Kunde will ja vor allem, und ich meine, abgestimmt wird an der Kasse. Ja, abgestimmt wird nicht, was die Leute alle rumjammern, weil das tun die sowieso die ganze Zeit, sondern abgestimmt wird an der Kasse. Und die Leute haben halt die Wahl zwischen einem 200 Euro teuren Gerät, was auch wirklich 10 Jahre halten würde, was stabil gebaut ist und was auch wirklich gut funktioniert, und dem irgendwo in Südostasien im Sweatshop gebauten super billig Gerät, was halt nur 50 Euro kostet. So. Und die meisten kaufen halt das 50-Euro-Gerät. Die jammern dann zwar die ganze Zeit darum, wie scheiße das ist, kaufen aber als nächstes wieder so ein 50-Euro-Gerät. Das habe ich schon so oft erlebt. Ja. Und den Leuten kann man dann, also ich meine, ja, da kann man auch nichts mehr dazu sagen. Ja. Die sind dann selbst dran schuld. Das Problem ist, irgendwann gibt's dann das 200-Euro-Gerät nicht mehr, weil die so wenig verkaufen, dass sie dann die Produktion einstellen.
Ja. Genau, und also dann haben die drei Kunden, die das gerne haben wollen und bisher immer gekauft haben, haben dann nichts mehr, oder?
Ja. Das ist dann quasi der Wettlauf nach unten. Ja. Ja, das ist dann nicht mehr billig, also nicht mehr preiswert, sondern wirklich nur noch billig dann oft. Und dasselbe gilt ja für Software ganz oft auch. Ja. Da geht's dann auch darum, es muss alles Mögliche können, aber es muss halt auch billig sein. Ja. Idealerweise sollte natürlich Software gar nichts kosten. Ja. Dass die Leute dann aber hingehen und wirklich gute Software nehmen, die gar nichts kostet, die es nämlich auch gibt, das tun sie nicht. Ja, die kaufen dann immer dasselbe Betriebssystem, weil das haben sie ja schon seit 10 Jahren. Das taugt zwar schon seit 10 Jahren nichts und sind immer mal rumschimpfen, aber mal Neues zu lernen, das tun sie auch nicht. Ja. Also, das ist halt auch sehr viel Gewöhnungssache, ja, und dann dementsprechend halt Umgewöhnungsarbeit, die man hätte, um sich mit neuer Software und einem neuen Betriebssystem auseinanderzusetzen.
Ja, okay, das ist aber auch eine Sache, dass es für viele Leute einfach ein Zeitfaktor ist und die haben vielleicht auch einen stressigen Job und wenn sie dann abends nach Hause kommen, haben sie keine Lust, nochmal wirklich sich konzentrieren zu müssen und da ist es dann halt schon angenehmer, irgendwie mit den bekannten Übeln zu leben, als dass man halt irgendwie sich unbedingt dann da ein Bein bei ausreißt, dann halt irgendwie was komplett anders zu machen, was vielleicht auch nicht garantiert funktioniert.
Bei dem anderen Betriebssystem weiß ich dann halt, okay, wenn ich auf den Knopf drücke, dann geht irgendwas kaputt. Das habe ich gelernt, deshalb lasse ich es einfach. Also ich weiß ja dann, wie ich um so viele drumherum gebe oder wo ich beim Auto noch ein bisschen Klebeband hinpappen muss, damit es nicht klappert. Also ich habe ja dann schon irgendwie so meine Art und Weise, wie ich mit den Fehlern umgehe und die bin ich halt einfach gewöhnt.
Ja, genau, das ist gerade bei Software so, ne? Die Leute haben sich alle daran gewöhnt, Software funktioniert eh nicht fehlerfrei, aber jeder weiß irgendwelche Tricks, wie er dann doch damit irgendwie arbeitet. Zum Teil gibt's auch Leute, die damit ihr Geld verdienen, ja, also ich meine, gerade für Windows gibt's nicht nur Spezialisten, die einem das System wieder hinkriegen, sondern es gibt ja auch 1000 Hilfsprogramme, die man benutzt, um das System irgendwie noch in einem lauffähigen Zustand zu halten, ja. Also ich meine, es ist schon tragisch, wenn es einen Markt gibt für Programme, die wirklich nur das System so weit aufräumen und sauber machen und in Ordnung bringen, dass es irgendwie wieder halbwegs schnell weiterläuft. Ja, das zeugt eigentlich davon, dass da wirklich ein paar massive Konstruktionsfehler drin sind, ja, die man alle, ich sag mal, zu 80% mit dem Begriff Registry zusammenfassen kann, was sicherlich mal eine gute Idee war, aber im Endeffekt voll nach hinten losgegangen ist und auch weiterhin nur Probleme nach sich zieht. Aber die halten halt in Redmond daran fest, das ist für sie der Stein der Weisen, das haben sie einmal eingebaut und das wird jetzt auch nicht mehr abgeschafft.
Dann würden ja auch wieder alle meckern. So, damit kommen wir auch so langsam in die zu den Tipps, was man eigentlich so machen könnte, wenn man denn jetzt genug gemeckert hat und der Meinung ist, man würde vielleicht tatsächlich mal was ändern wollen. Wenn man gehört, die meisten haben keine Lust, irgendwas zu ändern, die meckern lieber. Und meckern macht ja auch Spaß. Das machen wir deswegen ja selber auch. Aber was kann denn ein Endkunde machen, wenn er jetzt sagt, so, ist aber scheiße?
Ich denke, richtiges Meckern ist halt wichtig. Also es bringt halt wenig, wenn ich meinen Kollegen davon erzähle, die Software ist scheiße. Besser ist es natürlich auch immer, ich schreibe dem Hersteller einen Brief, eine E-Mail, was auch immer und sage dem genau, hier, den Fehler habt ihr da, der stört mich. Ich kaufe die nächste Version nicht mehr, wenn er nicht behoben ist. Und halt den Fehler auch möglichst so beschreiben, dass man was mit anfangen kann. Also einfach nur schreiben, ja, das Programm schützt ab, bringt nicht viel. Da kann der Hersteller dann auch nicht groß was mit anfangen, wenn man schreibt, ich habe ein Windows so und so laufen mit den und den installierten Programmen und das Programm stürzt dann ab, wenn ich das und das mache, dann hat der Hersteller halt auch eher eine Chance zu wissen, worum es da geht und warum das Programm abstürzt und kann da halt auch einfacher was tun.
Es gibt auch Hersteller, die das von vornherein diese Möglichkeit mit einbauen. Ich habe jetzt leider vergessen, was es war. Das habe ich vor einem Jahr, 2 Jahren mal benutzt. Wenn das abstürzte, dann kam so ein Crash-Debugger auf. Ja, da konnte man noch, ja, da war dann die Frage so, was haben sie gemacht, als das Programm abgestürzt ist? Dann konnte man so ein bisschen Beschreibung dazu geben. Dann wurde ein Crash-Dump angehängt, den man sich allerdings auch angucken konnte. Das heißt, man konnte wirklich genau sehen, welche Daten werden gesendet. Das waren Daten zum Beispiel über den Computer an sich, was da an Hardware drin ist und die Betriebssystemversion, aber es waren keine Daten, die wirklich Rückschlüsse auf einen einzelnen PC hätten liefern können, so, das ist genau der und der Typ, ja. Man konnte seine E-Mail-Adresse, wenn man wollte, dazu angeben, aber es war wirklich die Möglichkeit gegeben, echt mal vernünftiges Feedback zu liefern, ja. Damit die Leute auch mal wissen am anderen Ende, gut, Software ist abgestürzt, der hat den und den Computer und unter den Umständen ist es abgestürzt und die Infos liefert er noch dazu. Aber das machen leider ganz wenige.
Also es kostet dich dann halt vielleicht auch nochmal eine Minute, zwei Zeit. Dafür hast du halt die Chance, dass es den Fehler in der nächsten Version nicht mehr gibt oder dass man halt ein Patch für bekommt.
Das ist halt der Punkt, ja.
Hab ich mal gemacht. Also so ähnlich. Nicht über so einen Dialog, sondern ich mache ja selbst ein bisschen Musik privat und da habe ich jetzt, ist jetzt eine freie Software unter Linux, die ich verwende, um Musik aufzunehmen, so ein Mehrspurrekorder, alles komplett in Software. Und da habe ich halt ein Problemchen gefunden, also nichts Fatales, so dass gar nicht funktioniert hätte, aber was mich halt gestört hat. Und dann habe ich so geguckt, mal gucken, ob ich die Entwickler irgendwie kontaktieren kann. Und habe gesehen, die haben so einen IRC-Channel, also so ein Chat-Kanal, wo die sich unterhalten. Bin ich einfach mal so hingegangen, so, hallo, ich bin der Benutzer. Und ich habe da so folgenden Fehler festgestellt. Und dann sagt der Entwickler, ja, kopieren Sie doch mal die und die Datei da und da hin. Dann müsste es eigentlich gehen. Habe ich gemacht, ging auch. Und sagte so, ja, danke, das ist ja schon mal gut. Und dann meinte der auch, ja, mal gucken, ich habe es auch gerade schon gefixt. Also in der nächsten Version ist das Problem dann behoben. Und das war irgendein Problem, was bei den Entwicklern aus verschiedenen Gründen eher nicht aufgetreten ist. Haben die es nicht gemerkt. Und in der nächsten Version, da war der Fehler weg. Und das fand ich dann eigentlich auch ziemlich positiv. Also dieses Feedback hat tatsächlich was gebracht. Mal davon abgesehen, dass der Fehler halt spontan auch in dem Moment bei mir erstmal behoben war, bis zur nächsten Version.
Also aus reinem Eigennutz quasi.
Das war schon reiner Eigennutz. Ich mache das halt auch.
Hast du auch was für andere Leute getan dann?
Genau, ich mache das ja selbst ziemlich selten sowas, aber da war ich auch überrascht, wie positiv die Entwickler darauf reagiert haben. Gut, das war natürlich kein kommerzieller Anbieter, aber gut, trotzdem.
Ja, also ich habe selber die Erfahrung gemacht, dass halt sehr viele, gerade Open-Source-Projekte oder so, wenn man Fehlerbeschreibungen richtig stellen kann, immer sehr dankbar sind eigentlich dafür, dass solche Sachen eingesendet werden.
Ja. Genau. Beziehungsweise, wenn man sie nicht richtig stellen kann, fragen die meisten Entwickler dann nochmal nach, irgendwie so nach gewissen Sachen, so ist es jetzt so ein Rechner zum Beispiel, dann sollte man natürlich auch die Infos liefern. Ja. Weil ansonsten wissen sie zwar, es gibt da irgendwo einen Fehler, aber wie der zustande kommt oder so, wissen sie halt nicht.
Schwankt zwar von Projekt zu Projekt, je nachdem wie populär es ist und wie viele User es gibt, die schon das Ganze verzockt haben, aber...
Ja, gut, das auch. Aber prinzipiell ja, die, also gerade im Open-Source-Bereich sind die Entwickler immer ganz dankbar für, denke ich. Die haben ja auch ein Interesse daran, eine gute Software zu entwickeln. Das ist ja der Anspruch. Die machen das nicht für Geld, oder zumindest die meisten nicht. Und die wollen ja irgendwie so, dass die eine tolle Software haben, wo auch die Leute dann sagen, wow, das ist eine tolle Software, das ist ja eine Auszeichnung sozusagen. Es geht ja um Ruhm und Ehre und die gewinnt man halt nicht mit schlechter Software.
Eine andere Sache ist auch vielleicht, dass gerade wenn jetzt nur 10 Leute oder so etwas entwickeln, passiert auch häufig, habe ich auch häufig schon Software benutzt, die auch wirklich nur von einem ganz kleinen Kreis entwickelt wurde und der Mensch oder teilweise sogar nur von einem. Und dieser Mensch hat halt einfach auch gar nicht die Zeit, alles so durchzutesten, wie es halt andere machen können, wenn halt ein paar hundert Leute dran beteiligt sind. Und der ist natürlich dann super geil.
Das ist aber wieder ein Problem. Also vielleicht für Leute, die mit den Release-Zyklen bei Software nicht Bescheid wissen, die denken dann vielleicht, okay, die Software, Open-Source-Software kommt jetzt raus und ist voller Fehler. Und denken sich dann wahrscheinlich, okay, warum soll das dann besser sein als eine Windows-Software? Nur das Problem ist halt, wenn man bei Windows versucht, einen Fehler zu melden, ist es wesentlich schwieriger, als wenn man bei einer Open-Source-Entwickler-Community versucht, einen Fehler zu melden.
Die Wahrscheinlichkeit, dass der behoben wird, ist dann auch geringer bei Windows, ja. Oder?
Also bei kommerzieller Software.
Bei kommerzieller Software. Ja.
Also gerade bei Open-Source hat man natürlich auch den schönen Effekt, je mehr Leute von diesem Fehler betroffen sind, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei diesen Betroffenen irgendwer dabei ist, der den selber beheben kann und dann den Entwicklern nicht nur den Fehler meldet, sondern quasi schon ein repariertes Programm zukommen lässt, wodurch die dann noch nicht mal Arbeit groß damit haben.
Stimmt. Ja gut, das ist halt so eine Sache, die man bei Software machen kann. Was kann man machen bei Kopierschutz? Also ich persönlich akzeptiere keinen Kopierschutz, gerade bei CDs, als es damals anfing. Mittlerweile haben sie auch wieder aufgegeben. Aber dann habe ich auch gesagt, so nö, kopiergeschützte CDs kaufe ich nicht. Weil selbst wenn die bei mir funktionieren, ich weiß ja nicht, ob ich die CD, wenn ich die mitnehme zu einem Freund, will die dem zeigen und auf seinem Player funktioniert das am Ende nicht. Dann ärgere ich mich. Also ich will schon intakte Ware haben. Das heißt, sowas einfach überhaupt nicht kaufen. Und wenn man es unbedingt braucht, raubkopieren.
Also nicht auf Schallplatte kaufen.
Auf Schallplatte kaufen.
Die sind relativ schwer kopiert zu schützen.
Ja, da ist auch das Interesse nicht so groß.
Ja, gut, ich meine, gerade was CD-Kopierschutz angeht, die Sache ist insofern langsam etwas rückläufig, weil sie schon nach und nach merken, dass sie sich da selber mit ins Knie schießen. Dasselbe ja, genau. Bei diesen digitalen Einschränkungsmechanismen für Musik, die man online kauft. Ja, also ich meine, da sind sie ja auch jetzt alle am Zurückrudern, weil sie halt gemerkt haben, wenn die Leute halt etwas kaufen, bei dem sie nicht wissen, wie lange sie es benutzen können, dafür aber fast genauso viel zahlen müssen wie für eine CD, kaufen sie nicht.
Hm. Ja. Ja, genau.
Oder sie kaufen gleich gar nicht, sondern holen es sich gleich irgendwo sonst wie aus dem Netz, ja, weil ich meine, es ist halt da.
Andererseits hat gerade Apple mit dem iTunes Store, also mit ihrem eigenen Online-Shop ja gezeigt, dass die Leute durchaus bereit sind, Musik im Internet zu kaufen. Das war ja mal ein voller Erfolg.
Ja, aber die haben ja auch DRM wieder abgeschafft.
Ja, klar, aber selbst mit DRM war es erstmal ein Erfolg. Die Leute, die Musikindustrie hat ja immer so, oh, alle kopieren, Internet böse und die sollen gefälligst kaufen und nicht kopieren und so. Und dann hat Apple irgendwann gesagt, so, ja, pff, wenn die alles unbedingt aus dem Internet wollen, dann verkaufen wir es halt im Internet. Zack, schon hatten die tausend von Kunden und es hat tatsächlich funktioniert. Oder? Kann man doch sagen.
Ja.
So, kaum bietet man das an, was die Leute wollen, fangen die auch an, es zu kaufen. Wenn man es nicht anbietet, kaufen sie es auch nicht.
Richtig. Und da haben sie halt effektiv viel zu lange geschlafen. Ja.
Mhm. Ähnlich
die
ist ja
haben Jahre gebraucht, bevor die irgendwann mal angefangen haben, überhaupt mit irgendwelchen Geschäftsmodellen. Ja, da war im Prinzip Napster schon, weiß ich nicht, 5 Jahre alt oder so. Ja, mhm. Also ich meine, so lang kann wirklich in der heutigen Zeit keiner mehr schlafen. Das kann sich sonst keiner leisten. Und dann aufzuwachen und dann rumzujammern, ja, die bösen, bösen Leute, ja, da brauchen sie sich nicht zu wundern, ja. Wenn die früher aufgewacht wären und mal direkt gesagt hätten, als Napster auf den Markt kommen, oh, da ist ein neuer Markt, der wird entstehen, Breitbandanschlüsse werden auch immer populärer, die Leute wollen das Zeug online kaufen, die wollen halt nicht mehr unbedingt für jeden Mist in den Laden laufen, die wollen auch nicht unbedingt ein komplettes Album kaufen, nur weil da ein tolles Lied drauf ist, also zack, alles ins Internet und die Leute können das runterladen. Ja, haben sie nicht gemacht. Ist ihnen viel Geld bei verloren gegangen, würde ich sagen, ihr Pech. Ja,
ja, natürlich, klar. Ja, es ist dasselbe wie bei diesen Regionalcodes bei den DVDs. Ja, Leute kommen aus dem Urlaub aus den USA zurück, hätten sich da gerne eine DVD gekauft, aber die lässt sich auf den deutschen DVD-Spielern nicht abspielen. Weil wegen falscher Regionalcode. Ja, also kaufen sie es nicht. Und hier können sie es nicht kaufen, weil die amerikanische Version gibt's halt nun mal nur in Amerika. Und die Leute wollen es vielleicht gerne in der ungekürzten englischen Fassung haben, manche so. Gut, ist jetzt natürlich auch nicht so ein Riesenmarkt in dem Fall, aber...
Also ich habe mir ganz viele DVDs in den USA bestellt, nicht nur, weil es da zum Teil Filme gab, die ich hier gar nicht bekommen habe, oder weil sie halt einfach sehr viel günstiger waren, ja, und ist auch kein Problem, den Regionalcode, ja, im Regelfall hat man sowieso 2 DVD-Abspieler in seinem Computer drin hängen, nämlich den Brenner und das eigentliche Abspielgerät, da kann man auch eines auf Regionalcode 1, ja, das andere auf Regionalcode 2 stellen,
ist aber, auch kein aber Problem. Viele Leute haben ja quasi einen Fernseher mit einem Player dran, zum Beispiel, ja. So, naja gut, von daher.
Gibt auch Player, also ich meine, es gab auch mal legal Player zu kaufen, die das konnten, aber das ist halt auch inzwischen... diese sozusagen Lücke ist auch inzwischen gestopft worden. Insofern.
Ja, genau. So, bevor jetzt mein CD-Player wieder einschläft, schlage ich vor, dass wir noch ein bisschen Musik hören. Diesmal habe ich was mitgebracht von Manu Cornet und das Lied heißt Nuit sur Flandre. Thank you. Der Chaos Computer Club Mainz ist hier mit dem Nordfunk Radio Rheinwelle 92,5. Hört ihr 18.14 Uhr. Wir sind live am 28.05. Das war Manu Cornet mit Nuit sur Flandre, ein französischer Titel. Und unsere Musik ist sozusagen fair gehandelt. Und das heißt, nicht gekauft und trotzdem nicht raubkopiert. Und wir werden hinterher auf unserer Homepage nordfunk.cccmz.de das Ganze verlinken, so dass ihr euch die Sachen selber runterladen könnt. Unser Thema heute ist Defective by Design, also komisch konstruierte Sachen, so kaputte Hardware, kaputte Software und warum ist Software eigentlich so schlecht. Ich habe mich ja mal gefragt, ob ich für komische oder für schlechte Sachen einen Preisnachlass verlangen kann. Beispielsweise mein Handy. Ich habe so ein Handy, das ist so, ich als Computermensch brauche auch ein entsprechendes hochpreisiges Handy mit WLAN und allem Pipapo. Und stand auf der Packung drauf, es könne WLAN, aber irgendwie funktioniert es nur mit der Hälfte aller Access Points. Das heißt, irgendwie, ich habe immer so eine 50-50 Chance, dass ich damit überhaupt ins Internet kann. Und ich habe schon überlegt, ob ich jetzt in den Mediamarkt gehen kann, wo ich das gekauft habe. Oder war es der andere? Und ob ich da vielleicht einen Preisnachlass verlangen könnte. Geht sowas?
Versuchen kannst du es natürlich erstmal. Also Sachen wie Preisnachlass sind, soweit ich weiß, reine Kulanz vom Hersteller oder vom Verkäufer. Was er machen muss, ist dir natürlich ein vergleichsweise oder ein vergleichbares Gerät anbieten, dir einen Umtausch irgendwie zu ermöglichen, aber Preisnachlass ist, soweit ich weiß, echt reine Kulanz. Hm. Wenn es für ihn halt zu stressig ist, das Ding irgendwie wieder einzupacken oder zurückzuschicken oder zu verschrotten, dann gibt er dir halt Preisnachlass.
Was halt natürlich cool wäre, wenn jetzt alle 50.000 Kunden, die dieses Handy gekauft haben, dann halt wieder zurück zum Verkäufer latschen würden und sagen, ja, aber ich habe da folgendes Problem. Dann hat halt der Hersteller das Problem.
Genau, der eskaliert das dann quasi nach oben, der Verkäufer. Es kommt beim Hersteller drauf an oder an und der wird sich dann natürlich überlegen, ob die nächste Serie ähnliche Probleme hat.
Mhm. Oder sich dann auch nochmal so gut verkaufen könnte.
Er kann ja ein Update liefern.
Vielleicht. Ja, also diese Update-Funktion von deinem Handy, die war ja auch atemberaubend. Also ich meine, im wahrsten Sinne des Wortes, es hat uns beiden die Sprache verschlagen. Ja.
Das kann man so sagen.
Ja, nur unter Windows und dann war das eine derart kryptische, unsinnige Geschichte mit Flash-animierten Schwachsinn, der aber völlig nutzlos war und dann im Prinzip keinerlei Funktionalität.
Vor allem gehen dabei das Telefonbuch, alle SMSen, Notizen und so weiter. Wenn man sich überlegt, das ist so ein sogenanntes Smartphone, ein intelligentes Gerät, wo man so Kalender hat und lauter so ein Kram. Die Daten gehen alle komplett verloren. Man muss die vorher irgendwie sichern. Weil nach einem Update sind die alle futsch. So.
Ja.
Das ist dann quasi wieder auf Nullstellung, das Telefon. So im Verkaufszustand.
Ja. Kann auch Vorteile haben, ne?
Ja, aber das fand ich zum Beispiel, ich habe einen MP3-Player, der ist ja cooler. Also da gab's auch mal ein Update. Also da hieß, oh, mit Update-Funktion nützt mir nichts, weil der Hersteller keine rausgibt. Aber eins gab's mal und das war so draufkopieren, einfach per USB, ganz normal. Dann dem Gerät Bescheid sagen, guck mal, hier ist ein Update, mach das mal. Dann dauert es 2 Minuten, fertig. Das war richtig schick. Ich brauchte keine Spezialsoftware, kein spezielles. Also ich habe auch nicht 1,5 Stunden gebraucht, wie jetzt bei dem Handy.
Ja, plus, dass du zu mir kommen musstest, weil...
Weil ich selber gar kein Windows habe. Ja.
Genau, ja.
Genau, das war nämlich so das größte Problem an der Sache. Und ich habe dann noch ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich deinen Rechner mit komischer Software verseuche dann auch noch.
Also mach nichts, die Installation gibt's eh nicht mehr.
Na dann. Tja. Aber das Problem ist natürlich, wenn ich jetzt im Laden laufe, ich bin der Einzige. Und weil alle so denken, ist es auch so.
Ja, das ist wieder das Henne-Ei-Problem. Das gibt's ja auch in ganz vielen anderen Bereichen.
Mhm. Ja, bei Wahlen zum Beispiel.
Ja. Aber im Zweifelsfall würde ich einfach sagen, einfach mal machen.
Mhm. Mach ich morgen.
Ja, gut, morgen. Ab und zu bringt es ja auch mal was. Ja, wenn die Leute lange noch schimpfen, passiert auch mal was. Ja, mhm, genau. Also ich meine, beim iPhone zum Beispiel von Apple, das haben sie ja auch im Prinzip versucht zuzumachen, dass da keiner Drittsoftware reinpacken kann. Dann haben sie es trotzdem gehackt und dann wurde eine Menge wirklich nützlicher sozusagen Drittsoftware dafür geschrieben. Dann hat Apple einen Patch nachgeschoben und im Prinzip alle Leute, die ihr Handy aufgemacht hatten, im Prinzip damit gelinkt, ja. Die waren dann letztlich ganz außen vor. Und dann haben alle Leute so sehr geschrien, dass Apple irgendwann dann wirklich zurückrudern musste, weil der Image-Schaden halt so groß war und sie jetzt halt auch ganz legal das Handy sozusagen für Drittanbieter öffnen. Mhm. Ja, weil sie merken, dass sie eben mehr Verluste haben, wenn sie es nicht machen.
Ja. Mhm, genau. Auch schön sind immer Hotlines, finde ich. Hotline ist ja auch so ein Fall, du rufst da an und hast immer das Gefühl, die sind nur dazu da, mich abzuwimmeln. Und für sonst gar nichts. Nie hat irgendeiner von irgendwas Ahnung und dann wird man mit irgendwelchen merkwürdigen Begründungen so abgewimmelt und so. Also habe ich öfter mal so erlebt.
Ja, mit Hotlines habe ich jetzt nicht so die Erfahrung. Das spare ich mir meistens. Das macht Wutbrennen.
Also das kann auch lustig sein. Also man kann beim... Die Leute an der Hotline können zwar nichts dafür, aber die repräsentieren halt nun mal ihr Unternehmen und sind halt mein Ansprechpartner. Und es kann schon mal ziemlich Spaß machen, da anzurufen, mal so richtig Dampf abzulassen. Also nicht persönlich werden, das ist immer schlecht, aber.
Da merkt man aber auch wieder den Unterschied von Endkunden und Geschäftskunden. Mhm. Weil wenn ich auf der Arbeit bei einer Hotline anrufe, bei irgendeinem Partner von uns, dann sind die gleich ganz anders und dann sind die sehr schnell dabei, mir zu helfen und wenn es geht, noch am selben Tag.
Das ist wahr.
Hm? Ja, und Endkunden, die halt nur einen PC dort kaufen und nicht 2000, das ist halt im Prinzip Laufkundschaft für die und das ist ihnen, am Ende ist es ihnen egal, wenn er jetzt zu einem anderen Hersteller geht.
Hm. Zumal der andere ja auch nicht besser ist. Ja. So vom Support her, Service und so.
Ja gut, ich meine, die Leute können halt nur an bestimmten Stellen sparen. Hm. Ja, ich meine, in der Firma hat man die Wahl, man kann am Produkt sparen. Das bringt kurzfristig Geld. Spätestens wenn die Kunden alle gemerkt haben, dass das Produkt Mist ist, war es das dann so ungefähr mit dem Geschäftsmodell. Ich kann bei den Ausschüttungen an meine Aktionäre sparen. Die sparen dann auch relativ schnell an meinem Vorstandsgehalt, indem sie mich rausschmeißen. oder ich kann am Kunden sparen. Und viele Firmen sind auch noch in der luxuriösen Position, dass sie da reichlich sparen können, weil der Kunde im Prinzip nur die Wahl zwischen meinem Müll und dem Müll von der anderen Firma hat. Ja, und einen Müll kaufen sie dann halt. Ja. Ja, und dann spare ich mir halt den Support ein. Dann stelle ich halt statt irgendwelchen Leuten, die Ahnung haben, dann halt irgendwelche Hartz-IV-Empfänger ein, die ich 4 Wochen geschult habe. Und die haben halt natürlich keine Ahnung. Das ist auch nicht ihr Job, Ahnung zu haben. Ihr Job ist es, nett am Telefon da zu sein, damit der Kunde Dampf ablassen kann und das Gefühl hat, ha, jetzt habe ich es denen mal aber mal gezeigt. Ja.
Aber manchmal lohnt es auch mal hartnäckig zu bleiben. Das weiß ich nämlich, dass Carsten mal bei der Telekom angerufen hat wegen eines technischen Problems. Und dann gab es wohl, ich habe nur eine Seite immer gehört am Telefon, dann gab es dann wohl irgendwelche komischen Erklärungen, woran das jetzt liegen könnte, lalala, so, bis Carsten irgendwann so sagte, ich habe kein Interesse an Informationen. Ich habe Interesse an einem Telefonanschluss und ist dann auch 3 Minuten später zu irgendeinem höheren Tier weiter verbunden worden, der ihm dann tatsächlich auch helfen konnte. So war das, ne?
Ja, das ging dann relativ schnell. Ich habe der halt auch klar gesagt, ich will von ihr nicht verdrüstet werden oder irgendwelche tollen Erklärungen haben dafür, dass es nicht geht. Ich will, dass es geht und das möglichst bald. Und wenn sie das nicht können, dann müssen sie mir ihren Chef geben. Genau. Und die hat mich dann gleich 2 Stufen hochgereicht und dann hatte ich dann einen sehr kompetenten Menschen dran. Er war nämlich Leiter Geschäftskundensupport und hatte deswegen ganz andere Möglichkeiten. Und der hat auch, also ich meine, das ist auch in einem Callcenter so. Ja, unten sitzen die einfachen Leute und darüber ist immer ein Supervisor.
Ja, genau.
So. Und der Supervisor kann schon mehr als die einfachen Leute und der Supervisor kann einen immer noch mal eine Stufe weiter hochsetzen. Also ich meine, mit der Zeit, wenn man sich hartnäckig genug durchfragt und ein ernsthaftes Anliegen hat, kommt man auch meistens bei den Leuten an, um die es wirklich geht, ja, die auch wirklich was erreichen können. Wenn es nicht ist, ja, dann ein Produkt zurückbringen oder eben keine weiteren Produkte da kaufen oder die Dienstleistung halt eben abbestellen, verweigern, wie auch immer. Und irgendwann tut's denen dann auch weh. Ja. Dann müssen die halt trotzdem nachbessern, weil ihnen sonst langsam die Kunden weglaufen.
Genau.
Ein tolles Beispiel, was ich habe von einer Firma, die überhaupt keine Konkurrenz zu fürchten braucht, ist ein bekannter, großer, deutscher Unternehmenssoftwarehersteller mit 3 Buchstaben, der eine Software hat, die ein Alleinstellungsmerkmal hat. Ja, es gibt nur die oder keine. Ja, es gibt auch weltweit mehrere 10.000 Berater, die deren Job es lediglich ist, diesen Mist beim Kunden auch zum Laufen zu bringen. Ja, aber der Einjährige ist der König unter den Blinden. Ja, und die Software ist wirklich Mist. Ich habe mich mal mit einem, der Schulungen dafür macht, unterhalten. Er hat mir mal gezeigt, was für ein absoluter Krampf das ist, diesen Mist auf einem Rechner zum Laufen zu bringen. Ja, weil die Installation ist nicht einfach, ich nehme das Betriebssystem meiner Wahl, schmeiß die CDs rein und fertig. Nein, es muss ein absolut nackter Windows-Server sein, auf dem bestimmte Patches nicht drauf sein dürfen. Andere müssen drauf sein. Es darf sonst überhaupt nichts anderes sein. Sonst ist die Gefahr, dass es nicht geht, abbricht und man alles von vorne anfangen kann.
Vielleicht sollten die fertige wirklich Computer verkaufen, so mit Hardware.
Dann. Ja, da kam ich mir vor, wie bei der Beschreibung für irgendein Ritual, was man bei Neumond um Mitternacht irgendwo auf einer Waldlichtung machen muss. Ja, das ist Verarschung, ja. Aber die können den Scheiß verkaufen, weil sie keine Konkurrenz fürchten.
Also ich kenne ein paar Leute, die das benutzen müssen. Also quasi als, wir machen unsere Buchhaltung damit oder wir machen unsere Lagerhaltung und am besten wir machen überhaupt alles damit und sagen wir mal, wenn das abstürzt und unsere Firma geht in Konkurs, ist das ungefähr dasselbe. Und die, ich habe auch noch keinen gehört, der gesagt hat, ja, coole Software, da kann man so viel mit machen und das funktioniert alles so nett und so, sondern jeder so, oh, so ein Scheiß, Mist. Und, also ich habe da auch noch nie irgendwas Gutes, aber es ist halt, wie du sagst, gibt halt keine Konkurrenz.
Dafür ist es eine gute Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, weil es gibt einen Haufen Spezialisten, die sich nur mit dieser Software und nichts anderem beschäftigen und die auch nur dafür bezahlt werden, das zu bedienen.
Ja, es wäre also quasi sozial überhaupt nicht tragbar, diese Software zu verbessern. Quasi.
Ja.
da würde dann unsere Bundeskanzlerin einspringen und dann mal mit den Leuten ernstes Wörtchen reden. Ja, so geht das aber nicht jetzt, einfach hier die Software verbessern.
Da würden 1.000 nutzlose, 1.000 hochbezahlte Berater plötzlich nutzlos.
Ja, genau. Ganz genau. Was mir auch manchmal auffällt, ist, die Leute kommen mit irgendwelcher Software oder auch mit Geräten nicht richtig zurecht. So, oh, es geht nicht und wieso macht denn der das jetzt so und das will ich gar nicht und so weiter. Gerade mit Word ist mir das zum Beispiel aufgefallen. Das zum Beispiel, also meine Schwägerin hatte das mal so irgendwie was, einen Text getippt und da kam drin vor www.irgendwas und dann hat Word gesagt, oh, eine Internetadresse, die mache ich blau. Und auch im Ausdruck blau, eigentlich auch ein bisschen hirnrissig, wenn man drüber nachdenkt, aber jedenfalls meine Schwägerin so, nö, das ist blöd in blau, ich will das schwarz haben. Markiert Textfarbe schwarz, nö, das blieb blau. Markiert Textfarbe schwarz, was muss ich hier, was soll das denn und so weiter. Und da habe ich mir auch so gedacht, gut, in dem Fall war es jetzt irgendwie ein bisschen schwachsinnig, das blau zu machen. Aber im Grunde genommen würde es auch mal helfen, wenn die Benutzer lernen würden, mit den Sachen umzugehen, die sie benutzen. Oder ja, eben klar, sie nicht
Rechtsklick,
benutzen.
Rechtsklick, Link entfernen, also und also ich meine, es geht relativ, wenn man es weiß, geht es relativ schnell. Aber
ja, ja.
Ganz viele Benutzer meinen, Handbücher liest man nicht, Software-Einarbeiten ja, ja, genau. Muss man nicht. Habe ich schon öfter im Studium erlebt, da rief mich irgendwelche Leute an, ja, Hilfe, irgendwas funktioniert nicht, ja, und ich muss in 3 Wochen oder in 2 Wochen oder was meine Diplomarbeit abgeben. Ja, und dann kommt man da hin und wirklich, man möchte denen am liebsten den Rechner wegnehmen, den elektrische Schreibmaschine hinstellen, ich habe noch einen im Keller. Die haben keine Ahnung, ja, die wissen noch nicht mal, was eine Absatzformatierung ist. Da ist jeder Absatz liebevoll von Hand formatiert. Die Überschriften werden in stundenlanger Kleinarbeit immer wieder neu durchnummeriert. Ja, allenfalls haben sie schon gerafft. Also ich meine, wenn man Fußnote klickt, dann wird die halt automatisch nummeriert. Da kann man nicht viel falsch machen. Aber bei allem anderen wirklich unglaublich. Die Leute investieren, also die Leute verplempern unglaublich viel Zeit dadurch, dass sie sich gar nicht damit auseinandersetzen,
wie ja, genau.
Software funktioniert. Ich meine, natürlich ist Word nicht fehlerfrei. Das Office-Paket war noch nie fehlerfrei. Ja, ich benutze Word seit, also ich kenne Word seit Word 4.0 für DOS. Das ist so Stand der Technik 86 oder so.
Wow.
Einige Sachen funktionierten damals schon nicht richtig, die auch heute noch nicht richtig funktionieren. Also wenn man die Tricks kennt, geht es. Ja, aber das ist auch wieder so eine Sache. Ja,
ja, ja
man
genau.
Weiß, wie man drumherum trickst. Ja, wenn er anfängt, irgendwelche Zeilennummern und Sachen durcheinander zu werfen, dann muss er halt ein paar Formatierungen ändern, wieder zurückändern, dann ist er wieder weg. Ja.
Oh.
Das ist so wie, wenn man Auto fährt und dann geht irgendwas nicht mehr, hält man an, macht die Türen auf, wieder zu und fährt weiter und dann ist der Fehler wieder weg. Aber man versteht's auch nicht.
Nee.
Also.
Ist halt so.
Na.
Ja, aber ist ja auch nicht nur bei Word so, ist ja auch bei anderen Sachen so. Mit, wie kann ich denn jetzt hier eine SMS schreiben und wieso schlägt der immer das falsche Wort vor und wieso kann er sich das nicht merken und so, dann gibt's halt irgendwo ein Knopfwort merken, damit er beim nächsten Mal das Wort kennt. Also zum Beispiel meinen Namen Tanjev, kennen die wenigsten Handys von sich aus, von Haus aus. Und, wer mir eine SMS schreibt und mich vielleicht mit dem Namen ansprechen will, der muss es halt irgendwie in irgendwie da von Hand reinfutteln und wenn dann das Handy auch noch irgendwelche Vorschläge macht und die eigentliche Eingabe gar nicht akzeptiert und die Leute dann nicht wissen, wie man das abstellt, dann muss man sich halt mal mit beschäftigen. Das hilft einfach. Aber mit den Bedienungsanleitungen ist ja auch so ein interessanter Punkt. Klar, die liest keiner mehr und das hat dann in der Folge dazu geführt, dass auch keiner mehr schreibt. Das heißt, man kauft ein Gerät und im Prinzip ist die Bedienungsanleitung Punkt A, Gerät anschließen, B, einschalten, C, Fernseh gucken. Und und wie jetzt?
Ja, genau, und die Bedienungsanleitung, so also ich meine, theoretisch ist es so, es muss eine Bedienungsanleitung dabei sein.
Die ja,
ist im
ja.
Regelfall heute bei vielen Geräten auf CD dabei. Das Einzige, was noch dabei ist,
ja,
ist so ein kleines
auch.
Papierheftchen, in dem im Prinzip drin steht, so das allernötigste Minimum, weil eigentlich so der Gesetzgeber sagt, eigentlich muss ja was dabei sein. Da steht aber im Prinzip nicht mehr viel drin, außer wie man das Gerät so anschließt, dass man sich nicht dabei selber umbringt oder das Gerät schon beim Anschließen zerstört. Und für alles Weitere gucken sie halt auf der CD nach oder auch ganz beliebt nehmen sie die Online-Hilfe. Ja.
Ja, ja.
Da wird also dann vorausgesetzt, dass ich halt sowieso irgendwie Computer und immer online bin, Internet, was weiß ich was habe. Ja. Ja, und die Handbücher selber, naja, da ist dann auch qualitativ viel möglich. Ja.
Ja,
also
genau.
Ich meine, es gibt Handbücher, die sind gut geschrieben, es gibt welche, denen man ansieht, dass sie ursprünglich mal in Koreanisch gesetzt, dann mit Babelfisch auf Englisch übersetzt und dann mit Babelfisch wiederum von Englisch nach Deutsch übersetzt wurden.
Also Babelfisch ist ein automatisches Übersetzungsprogramm und das funktioniert so gut, wie Computer das eben können.
Ja, also ein Satz habe ich mir immer noch gemerkt, war und bei einer Fehleranalyse, also es war so eine Tabelle, wo es darum ging, was funktioniert nicht. Und was kann man dagegen tun? Ja. Und da stand wirklich ein Satz: Die Macht ist an, sonst die Macht ist. Das ist. Also, ja, für einmal ist das lustig. Ja, wenn man.
hast du das dann in dem Moment?
Hat und ein Problem dafür sucht. Ja, also sie hatten halt Strom. Halt aus dem
mit Power
Macht übersetzt, ja.
Power
und das war dann im Deutschen halt Macht.
Also hast du schon verstanden, ja, was es bedeuten sollte?
Ja, nachdem ich dann in der englischen Tabelle nachgeguckt habe, ist mir dann die Idee gekommen, was es wohl eigentlich heißen müsste, ja. Wobei die englische auch schon so fehlerbehaftet war, dass man da auch manchmal raten musste, worum es da ging.
Oh. Ja. Ja, genau. Aber mittlerweile häufig ist auch einfach gar keine oder nur noch ein minimales Handbuch bei, wo eigentlich das meiste gar nicht mehr drin beschrieben ist.
Ja, das war auch schon so eine Online-Hilfe. Das war im Prinzip auch so auf Diskette oder CD so ein Handbuch. Also ein Handbuchersatz halt. Auch ziemlicher Mist.
Genau. Ja, 18.32 Uhr haben wir. Ihr hört Radio Rheinwelle, den Chaos Computer Club mit dem Nordfunk. Und wir spielen jetzt noch ein weiteres Stück Musik. Wir spielen Upside Down von Croxing. Fair gehandelt.
Yeah.
Der Nordfunk ist hier auf Radio Rheinwelle 92,5, der Chaos Computer Club Mainz. Wir müssen hier noch einen Aufruf starten für die Demo am Samstag in Frankfurt. Wir demonstrieren für Freiheit statt Angst, für Grundrechte und gegen Überwachung. 14 Uhr geht's los am Opernplatz in Frankfurt. Will man vielleicht noch ein bisschen Näheres dazu erzählen?
Ja, das Wetter soll gut werden. sind auch einige Initiativen dabei. Ich weiß gar nicht, ob hier auf dem schönen Flair dabei stehen. Ah, doch. Natürlich die AK-Vorratsdatenspeicherung, Asta Frankfurt, Asta Gießen, Attac, der CCC natürlich, Grüne Jugend, Die Linke, Jungdemokraten, Piratenparteien, demokratische Ärzte und Ärztinnen und. Also wirklich einige Leute, die da zusammenkommen und im Endeffekt gegen das demonstrieren wollen, was so momentan die Regierung vorhat und so verpflichtet im Bereich Überwachung. Wird auch einige gute Reden geben, habe ich gehört. Ja, auf jeden Fall vorbeikommen, ein bisschen Spaß haben, ein bisschen was tun für die Freiheit.
Es gibt auch eine After-Demo-Party. Echt?
Mhm. Wo ist die? Auch in Frankfurt dann?
Ja, ich denke schon.
Am Opernplatz wahrscheinlich.
Nee, ich glaube, die war irgendwo ein bisschen weiter.
Ach nee, die war in, der Jonas hat's gesagt, ja, Offenbach.
In Offenbach? Ach so, okay.
Ja.
Es gibt auch keine Demo-Auflagen, aber vielleicht kann man auch mal ein kleines Bier irgendwie während der Demo trinken.
Ja, aber aufrufen dürfen wir dazu nicht. Nee. Nicht hier an dieser Stelle. Kommt zahlreich, wenn ihr dagegen seid. Ja.
Ich hoffe jedenfalls, dass ihr alle dagegen seid.
Defective by Design ist unser Thema heute.
Passt auch gut zur Demo. Unsere Überwachungswahn ist auch Defective by Design. Aber das Thema haben wir ja schon neulich mal im Nordfunk thematisiert, es dann auch darum ging, Sicherheit, Überwachung, was bringen die Maßnahmen, die jetzt alle eingeführt werden, und im Endeffekt kann man sagen, sie bringen jedenfalls nicht das, was die Leute uns glauben machen, dass sie bringen sollen. Und für weiteres, ich weiß nicht, welcher Nordfunk war das, 20, 21?
Ja, das weiß ich jetzt auch nicht gerade auswendig. Man kann auf jeden Fall mal stöbern auf unserer Seite, nordfunk.cccmz.de. Da kann man auch die vergangenen Sendungen runterladen, alle nochmal. Es gibt auch einen Feed für Leute, die sowas bevorzugen und so. Und auch so ein bisschen Informationen über uns selber. Übrigens, Infos zur Demo gibt's dann auch auf der Seite und ist rechts oben in der Bildschirmecke so eine Kamera. Wenn man da mal so draufklickt, dann kommt man direkt auf die Seite, wo es die Infos entsprechend gibt.
Man kann auch direkt freiheitstattangst.de besuchen.
Ja, genau, das ist eigentlich, geht das dann dahin. Ja. Und da kann man nochmal nachlesen für die Leute, die jetzt schon wieder vergessen haben, wann die Demo war.
Samstag um 14 Uhr in Frankfurt an der Alten Oper.
So, zurück zum Thema. Wir müssen ja vielleicht noch ein bisschen die Entwickler ansprechen. Die Entwickler sind ja auch mit diejenigen, die schlechte Software verbocken. So, was kann man eigentlich machen als Entwickler, um gute Software zu schreiben? Jetzt soll man nicht irgendwie Manager wechseln, würden viele sagen.
Ja, das Wichtigste ist wahrscheinlich wirklich einen guten Chef haben, der passend plant, der Entwicklungszeiten auch korrekt einschätzen kann. Dass man halt eben nicht den Effekt hat, man muss in 3 Monaten was abgeben. Den ersten halben Monat verbringt man irgendwie mit Planen, viel Kaffee trinken, gemütlich Kippen rauchen. Dann verbringt man 2,5 Monate mit Entwickeln und stellt fest, oh, wir haben ja gar keine Zeit mehr zum Testen oder Fehler zu beheben. Dann muss es jetzt halt so raus. Da hängt halt viel einfach mit den Etagen drüber auch zusammen, die einem die Zeit geben müssen, beziehungsweise man selber muss natürlich auch vor gut einschätzen, wie viel lang man in etwa braucht.
Ja, aber da haben wir wieder das Problem mit den kurzen Zeiten, dass man halt ständig ganz schnell alles auf den Markt werfen muss.
Häufig. Dann so eine klassische Sache, die man in Firmen öfter macht, ist halt, bevor man ein Programm erweitert, muss halt ein Kollege auch nochmal über die Erweiterung drüber schauen. Das heißt, mindestens 2 Leute haben sich diesen Programmteil dann angesehen. Das ist dann halt schon mal einer mehr, der irgendwelche Fehler direkt finden kann und sagen kann, hier, Moment mal, da fängst du irgendeinen Fehler nicht ab, das geht schief. Das ist eigentlich auch eine Sache, die sich bewährt hat. Generell die eigene Software auch mal testen. Wenn ich jetzt irgendwie Software schreibe, die mir irgendwas machen soll, und da baue ich vielleicht irgendwelche Features ein, die ich nicht so häufig benutze, bevor ich dann neue Versionen irgendwie rausbringe, die auch mal testen oder am besten das Ganze automatisieren. Das kann man, gibt's verschiedene Möglichkeiten, dass man Programme auch ja, skripten kann, sagen kann, jetzt klick doch bitte mal da drauf und dann sollst du da drauf klicken und dann gib bitte mal das ein und quasi das Programm sich selber oder mit einem anderen Programm das eigene Programm testen lassen.
Das ist auch ganz nützlich, diese Testprogramme zu behalten und aneinander zu hängen, so dass man jederzeit sämtliche Tests, die man mal so geschrieben hat, also diese Testprogramme alle nacheinander ausführen kann automatisch. Und man findet damit auch Fehler, die neu hinzukommen. Wenn man irgendwas, wenn man Fehler korrigiert, kann man unter Umständen wieder einen neuen einbauen aus Versehen. Oder wenn man das Programm erweitert, kann man wieder einen neuen Fehler einbauen. Dann kann man halt gewisse Fehler finden. Und es ist ja auch so, dass man, wenn man so einen Fehler gefunden hat, schreibt man erstmal einen Test, der diesen Fehler provoziert, damit man hinterher auch testen kann, ob er wirklich weg ist. Und dadurch stellt man auch sicher, dass dieser Fehler nie wieder vorkommt, weil der dann beim Testen sofort gefunden wird.
Ja, also klassisch geht man dann die Testsuite eigentlich so ran, dass man erstmal alles testet, was funktionieren soll. Das ist meistens für den Kunden das Wichtigste. Dann versucht man natürlich auch, es gibt so Sachen, wo man weiß, okay, die gehen eher mal schief. Wenn ich irgendwie negative Zahlen als Einnahmen verbuche, so Geschichten, was halt einfach keinen Sinn macht. Die deckt man da meistens dann auch mit ab und dann wächst dieses ganze Gebilde halt einfach mit jedem Fehler, den mir irgendwer meldet. Und wenn ich halt einen Fehler gemeldet bekomme, kann ich natürlich auch überlegen, was für ähnliche Fehler könnten so in die Richtung auftreten. Da schreibe ich mir dann halt auch vorsichtshalber einfach nochmal einen Test für, um das Ganze dann halt rechtzeitig abzufangen. Also es gibt eine andere deutsche große Firma, hatten für ihr Produkt ja, das waren 6-7 Rechner, glaube ich, die wirklich jede Nacht irgendwie so viel getestet hätten, haben, wie wenn ein Mensch da irgendwie monatelang rumklicken würde. Und das haben die halt echt jede Nacht laufen lassen, um halt direkt alle möglichen Fehler abzufangen. Und also das war halt so eine Firma, die da in dem Bereich sehr positiv auffällt. Und trotzdem waren sie bei den Kunden noch als tierisch verbuggt verschrien. Also alles findet man halt einfach nicht mit so Sachen.
Nein, ich denke, komplette hundertprozentige Fehlerfreiheit ist bei der Komplexität heutiger Software auch gar nicht mehr machbar. Ja. Also wir sind heute in dem Bereich, dass Betriebssysteme schnell in die Milliarden Programmzeilen gehen können mit allem, was dazugehört. Aber es ist halt schon ein Unterschied, ob ich alle 50 Programmzeilen einen Bug habe oder vielleicht einen Bug in 1000 Programmzeilen. Ja. Das sind dann nämlich schon mal Größenordnungen dazwischen.
Ja, die Komplexität ist halt gestiegen und muss man irgendwie auch unter die Füße kriegen. Und da hilft es ja, wenn man modularisiert, also wenn man irgendwie das einteilt in verschiedene Funktionseinheiten, die man auch wirklich komplett einzeln betrachten kann und die sich gegenseitig sozusagen nicht beeinflussen. Also wenn ich in einer Einheit einen Fehler habe, dass der nicht einen Fehler in einer anderen Einheit verursacht beispielsweise. Solche Einheiten kann man auch zum Beispiel getrennt testen, so in sogenannten Modultests.
Ja, es gibt mittlerweile auch die Möglichkeit, statische Analyse ist so eine Sache, die im Kommen ist, um diese Komplexität halt einfach zu erschlagen. Das heißt, ich schreibe mir Software, die sich meine Software anguckt und nach Fehlern untersucht. Da kann man dann zwar, also man kann meistens auch eigene Fehlerklassen definieren, aber es gibt halt so für die häufigsten Fehler, die man machen kann, für C oder für Java zum Beispiel, einfach Software, die dann halt eben den Programmcode analysiert und mir direkt sagt, hier, da könnte ein Fehler sein. Ja, die funktionieren Geschmackssache, also wenn von 10 gemeldeten Sachen irgendwie 9 einfach unschöner Code sind und die 10. dann ein echter Bug, dann finde ich, ist das eigentlich schon ganz angenehm, damit zu arbeiten. Aber klar, bei großer Software wirst du halt erstmal schlagen, wenn du sowas nicht von Anfang an benutzt.
Ja. Wobei sowas ja auch ein bisschen nachlässig macht, würde ich mal sagen. Weil im Grunde genommen geht es ja darum, dass man versucht, den Code von Anfang an korrekt und möglichst fehlerarm zu schreiben. Und wenn man jetzt so Tools hat, die einem alle möglichen Fehler finden, dann wird das schon finden. Und wenn der Compiler nicht meckert, ist das auch in Ordnung und so.
Ja gut, aber du hast ja auch einfach einen gewissen Lerneffekt. Wenn du 10-mal irgendwie einen ähnlichen Fehler wieder in deinem Programm nachbessern musstest, dann wirst du es halt beim 11. Mal direkt richtig machen.
Ja, das schon.
Weil du halt einfach faul bist.
Was vielleicht auch ganz wichtig ist, ist halt auch gerade in der kommerziellen Softwareentwicklung ist es ja oft so, dass Erweiterungen von einem nicht mehr selber geschrieben werden, sondern von anderen Mitarbeitern oder Kollegen. Und Das ist auch manchmal ganz toll, wenn man halt den Code, den man halt schreibt, halt nach einem bestimmten Muster halt auch schreibt. Und am besten auch ein Muster, das halt auch in der kompletten Firma verbreitet ist. Oder halt auch bei allen Projektteilnehmern zumindest. Damit man sich nicht umstellen muss, wenn man jetzt den Code von jemand anderem liest. Auch cool, also ein Fehler, den ich sehr häufig schon gesehen habe, ist halt, dass man Abkürzungen benutzt, also für Variablen, die dann halt so Einbuchstabenvariablen sind, wie A, B, C oder so. Kann man sich tierisch viel hinter vorstellen, wenn man dann den Code liest und nach Fehlern sucht.
Ja, genau.
Sollte man da vielleicht dann doch lieber ganze Namen dann ausschreiben. Sprich oder so.
Den Namen, viel Kommentar.
Es gibt immer noch Leute, die das machen. Also ich,
ja,
in der Basic-Zeit kannte ich das noch, dass Variablen ein Buchstaben lang war.
Vielleicht
danach ist das eigentlich abgekommen.
Was Variablen sind, oder? Weil ich weiß nicht.
Ja gut, das richtet ja eh sich ein bisschen an Entwickler. Also Variable ist im Prinzip ein Speicherplatz, wo man so eine Zahl zum Beispiel mal drin ablegen kann.
Und der heißt dann im Programm Quelltext irgendwie.
Ja.
Und
zum
wenn
Beispiel
man sich halt
A.
Programm Quelltext an sieht, da steht dann irgendwie, die Variable heißt Länge unterstrich von bla bla bla, ist relativ klar, was das ist. Aber wenn da steht XYZ, weiß man, wenn man als Neuer in den Code einsteigt, natürlich nicht, was das ist. Und dann kommt es halt auch schon mal vor, dass Dinge zum Beispiel auskommentiert werden, die eigentlich besser da geblieben wären.
Es gibt ja auch so Effekte mit, es gibt ja immer so Effekte mit, was macht denn eigentlich das Modul? Keine Ahnung, wer das geschrieben hat, ist vor 10 Jahren gegangen.
Ja, genau.
Fass es einfach nicht an.
So, es entwickelt halt auch eine schöne Eigendynamik, weil dann meistens hast du dann immer so verschiedene Generationen. Es gibt dann so eine Generation, die dann halt um diesen Kram drumherum baut,
ja.
Die dann aber irgendwann auch die Nase voll hat, dann auch wieder geht. Weil sie keinen Bock mehr hat, woraufhin dann die nächste Generation diesen Ball noch größer macht. Und das Spiel kann dann halt schon über ein paar Jahrzehnte gehen, weil dann weiß halt keiner mehr, was Sache ist.
Ja, das war über viele Windows-Versionen zum Beispiel der Fall. Da war noch uralt Code vom, was weiß ich wann drin, 16-Bit-Code, der vermutlich noch in Pascal geschrieben war. Es gab keine Dokumentation, keine Source-Codes, es gab quasi nur die fertigen Dateien. Und die sind über zig Versionen immer weiter geschleppt worden, weil keiner sich getraut hat, dieses Fass aufzumachen, zu probieren, diese Sache neu zu programmieren, weil keiner wusste, was diese Sachen wirklich alles machen und was sie alles leisten müssen und ob dann nicht gar nichts mehr geht, wenn man sie aufmacht. Inzwischen haben sie es aber gemacht.
Also wahrscheinlich hat es mal einer probiert und festgestellt, dass dann gar nichts mehr geht.
Ja, sie haben es aber inzwischen. Also ich meine zum Teil, erstens haben sie inzwischen wirklich alles auf 32-Bit umgestellt und sie haben dabei diese ganzen Leichen dann auch nach und nach beseitigt. Das war natürlich mit entsprechendem Aufwand verbunden, weil das undokumentierter Code war. Das heißt, den kann man wirklich nur noch sehr schwer analysieren, was da eigentlich drin ist und um dann herauszufinden, was man da alles damit leisten muss.
Ja. Und da fällt mir nämlich auch noch gerade noch das nächste zu ein. Es gibt ja Leute, die fühlen sich, also es ist auch teilweise richtig cool, aber die können halt in der Programmiersprache selber, die sie sehr gut kennen, teilweise bestimmte Funktionen so dermaßen abkürzen, dass halt wirklich nur ein paar kleine Programmierbefehle halt drinstehen und das der Effekt ist aber dann trotzdem ziemlich mächtig. Und das ist halt auch so eine Sache, je optimierter man das macht beim Schreiben, dass halt möglichst wenig ausformuliert wird, umso unleserlicher wird das. Also das ist halt immer die Geschichte, den Code
ist mittlerweile eigentlich fast sehr Aberglaube. Also mittlerweile so die Tricks, die man von früher hat, hier, wenn du da irgendwas multiplizieren willst oder so, dann gibt's da die einen tollen Trick oder sowas. Mittlerweile erledigt das eigentlich der Compiler für dich,
ja,
und du kannst
also
es auch so hinschreiben, dass es Menschen
Man muss
steht.
Es halt nicht selber machen, also es gibt halt immer noch irgendwie so die Disziplin von wegen, ich mache halt etwas mit möglichst wenig Zeilen Code oder so, dass es halt möglichst schnell getrippt ist. Da ist aber dann halt auch das Problem dahinter, dass das auch wieder zur Unleserlichkeit führt. Und das ist halt, was ich noch jetzt dazu sagen wollte, war halt, man schreibt den Code meistens einmal richtig und muss aber so ein paar Mal nochmal später die Fehler beseitigen oder so, wenn man Fehler macht. Und deshalb ist es eigentlich intelligenter, wenn man es von vornherein einmal sauber schreibt.
Damit man seinen eigenen Code später noch versteht.
Ja.
Weil das ist nämlich so ein Problem, was auch gängig ist. Man versteht in einem halben Jahr seinen eigenen Code nicht mehr. Ist mir auch so gegangen neulich. Ich sollte noch was hinzufügen. Und dann so, wie habe ich denn das damals
was
gemacht?
Was hast du dir dabei gedacht?
Ja, wieso? Was habe ich mir eigentlich dabei gedacht? Das geht auch so nicht. Ja, und was mir auch neulich passiert ist, also man macht ja diese Modularisierung, also so irgendwie einzelne Funktionseinheiten, und die haben sogenannte Schnittstellen, also einfach mal saubere Funktionen oder irgendwas, wo man sagt, okay, so und so benutzt man das Ding jetzt. Egal, wie es drin aussieht, was es drin macht, ist mir egal, aber so und so benutze ich das. Und neulich hatte ich den Fall, dass ich sowas benutzen musste, und es gab aber keine Dokumentation. Da stand nirgendwo, das funktioniert so, das macht das und das, und wenn du das erreichen willst, musst du das so und so machen. Und das war halt erstmal wildes Rumgerate. Ich bin kein bisschen weitergekommen, habe ich halt den Entwickler gefragt, der das mal geschrieben hatte. Und der hat mir das dann so erklärt, aber das erschloss sich halt nicht von alleine. Wenn ich den jetzt nicht mehr gehabt hätte, ich hätte mit dem Ding nichts anfangen können.
Das ist aber auch teilweise das Problem, dass halt auch Dokumentation wieder Zeit kostet. Und wenn halt Projekte irgendwie zeitlich in Schlittern geraten, dann ist die Dokumentation immer das Letzte, was gepflegt wird.
Ja, klar. Ja. Aber keine Dokumentation kostet noch mehr Zeit, das ist das Problem.
Ja, nur
erst nicht den Entwickler, sondern anderen.
Ja, oder den nächsten oder sonst irgendwann, aber die Deadline wird dann gehalten, ja. Das summiert sich dann bei der nächsten auf, ja.
Ja, genau. Ja, das ist ein großes Problem.
Ja, ich denke, eine Sache, die generell man auch noch sagen muss, leider, ist ja einfach mal programmieren lernen. Mittlerweile ist Programmieren halt auch in vielen Sprachen relativ einfach. Also es ist relativ einfach, erstmal irgendwas zu machen, das läuft. Dass es dann sicher läuft und richtig läuft und schnell läuft, ist dann halt nochmal ein anderes Thema. Ist halt die Frage, ob man sich jetzt unbedingt von einem Schüler, der irgendwie sich mal ein bisschen in PHP eingelesen hat, irgendwie seine Firmenwebseite machen lassen will. Kriegt es zwar hin, dass es erstmal tut, aber wie, ist halt dann immer die Frage.
Genau. Und immer so schön schreiben, dass ein Nachfolger, der das nicht kennt, damit trotzdem zurechtkommt. Gilt auch für PHP, ne? Ja. PHP ist ja überhaupt so verschrien als eine Sprache, in der man überhaupt keine gute Software schreiben kann.
Ja, ich denke, das ist so dieser Effekt, den man früher bei Visual Basic hatte. Es war halt einfach damit schnell sich irgendein Programm zusammenzuschustern, und damit hat es halt auch jeder und sein Hund gemacht, und ja, die meisten wussten halt nicht, was sie taten, denke ich, und damit kam halt auch einfach viel mehr bei rum.
Ja gut, man muss natürlich auch sehen, wir haben halt auch einen Mangel an Programmierern gerade mal wieder, also an Informatikern. Das war vor ein paar Jahren schon mal so, und ein Freund von mir, der aber auch bei einer relativ bekannten deutschen Software-Schmiede arbeitet, der hat mir erzählt, die suchten einen Ajax-Programmierer und haben dann letztlich einen eingestellt, der im Interview glaubhaft machen konnte, dass das eine Sprache war, die er schon immer mal lernen wollte, von der er aber keine Ahnung hatte. Ja, die haben einfach niemanden anderen gekriegt. Ja, das heißt, sie haben irgendeinen eingestellt, den haben sie erstmal 3 Monate geschult, bevor der überhaupt irgendwie so Basics Ajax programmieren konnte. Ja. Das ist voll der Joke, ja. Aber sowas, ich meine, solche Anekdoten hört man überall.
Tja.
Ich meine, da könnten wir jetzt noch eine Stunde, glaube ich, füllen mit lustigen Geschichten, die jeder so kennt. Das ist halt traurig, dass es so ist, aber ja, Programmierer sind halt auch nicht perfekt. Ja, und
nee, aber viele haben Potenzial, sich zu verbessern. Also auch so von dem, was ein Mensch leisten kann, wenn er will, quasi. Also ich habe auch oft den Eindruck, die Leute wollen einfach auch nicht so richtig, weil tut alles, was nicht innerhalb von 30 Sekunden abstürzt, ist ordentlich getestet und so.
Ja, also ja. Da ist eigentlich noch ziemlich viel Entwicklungsbedarf da. Aber man kann sagen, wie lange haben wir jetzt wirklich Software, so mit Computern und allem?
Tja, seit den 70ern?
So breiten Markt sein.
So 20 Jahre,
würde ich sagen. Ja, da eher so. Mitte der 80er, ne, so.
Genau. Und wenn wir jetzt überlegen, wie lange hat's Automobil, vom ersten Automobil bis zu dem Punkt gebraucht, wenn man sagen kann, dass das wirklich halbwegs zuverlässig, freiwillige. Ja, das Rad haben wir schon länger, den Verbrennungsmotor noch nicht ganz so lange, und Autos, mit denen man wirklich auch mal eine längere Strecke fahren kann, ohne dass ständig Reifen platzen und der Motor. Was sich
das herausgestellt hat mit dem Verbrennungsmotor, so mit der globalen Erwärmung und so.
Ja, ach Gott, das sind Kleinigkeiten.
Es gibt ja auch Autos mit Elektromotoren. Die sind dann halt schön atomgepowert.
Genau.
Ja, genau, das verlagert das Problem halt.
Das verlagert das Problem auf die nachfolgende Generation.
Ja, das auch.
Jedenfalls irgendeine der nachfolgenden Generationen, die dann den Atommüll irgendwie an der Backe hat,
genau, und
was man machen soll.
Wir hoffen, dass die Menschheit sich bis dahin gegenseitig selbst vernichtet.
Die Menschheit ist defective by design. wenn man es so sieht.
Ja, ist richtig. Wobei man ja immer noch diskutiert, ob die überhaupt designt ist, also ob die entworfen wurde oder ob die einfach sich so entwickelt hat.
Also in den USA ist das relativ klar. Die Mehrheit wird dir sagen, die Welt ist Intelligent Design vom großen Schöpfer.
Ja, wenn man sich das anguckt, kann man ja auch ein bisschen den Eindruck kriegen, oder?
Ja, und der und das intelligenteste Design ist derzeit Präsident dieses wunderbaren Landes.
Ah, nee, das glaube ich nicht, dass die meisten Amerikaner das sagen würden.
Nee, da hören sie vorher, glaube ich, auf. Ja, aber naja.
Ja gut, unsere Sendung ist rum. 18.56 Uhr. Die nächste Sendung gibt's wieder am vierten Mittwoch des nächsten Monats. Das ist in dem Fall der 25. Juni.
Oh, du hast es nachgeguckt.
Bitte?
Du hast es nachgeguckt.
Natürlich habe ich nachgeguckt. Und wenn ich jetzt richtig nachgeguckt habe, ist es tatsächlich der 25. Juni. Ich habe da auch schon mal was Falsches gesagt irgendwann.
Ja, der Kalender bestätigt das.
Genau.
Ja, Thema haben wir, glaube ich, noch nicht.
Nee, Thema haben wir noch nicht. Es wird alles auf der Website. Ein Grund mehr, unsere Website zu besuchen. nordfunk.cccmz.de.
Genau, da gibt's die Sendung auch nochmal zum Nachhören.
Richtig.
Da könnt ihr auch Kommentare hinterlassen, wenn ihr wollt.
Jo. So, damit kehren wir zurück zum normalen Radio Rhein-Welle-Programm. Nach uns kommt die hellenische Jugend. Wir machen jetzt noch ein abschließendes Lied und bedanken uns dafür, dass wir in eurem Radio zu Gast sein durften. Tschüss sagen Tanjev,
Erik,
Nina,
Carsten,
Michi.
Tschüss.
Looking at your new shoes, what changing? Money's made to be used, and you're so great. You're so great. Wearing dresses, checking your hairstyle, your lifestyle, what changing? Everybody's saying hi. Great, but great. Come on and tell me what a way to be. Have you looked on the sidewalks and seen the men lives here? Now come on, come on, come on and tell me. That's your way.